I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo und herzlich willkommen nicht nur im Jahr 2023, sondern auch bei einer neuen Ausgabe von I Went to Films mit Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Und Markus, das bin ich. Und Martin, du hast dir den ersten Film dieses Jahres rausgesucht und das ist Im Westen nichts Neues, und zwar die TV-Verfilmung von 1980. Und wie üblich die Frage, warum?
Ja, vielen Dank, Markus. Ich habe mir Im Westen nichts Neues ausgesucht, weil natürlich jetzt vor ein paar Monaten Netflix seine Verfilmung von Im Westen nichts Neues herausgebracht hat. Und da habe ich mich natürlich gefragt, da müssen wir uns doch mal mit dem Film beschäftigen, weil auch die Netflix-Version ja nicht das erste Remake ist. Und dann haben wir beide, glaube ich, zusammen so ein bisschen überlegt, ja, welche wollen wir denn schauen? Und dann haben wir uns jetzt die aus dem Jahr 1979 rausgesucht von Delbert Mann und fand das jetzt sehr, sehr spannend. Ich habe auch die Netflix-Version auch gesehen und freue mich jetzt mit dir darüber mal zu sprechen.
Ja, sehr schön. Ich habe die Netflix-Version nicht gesehen, aber dafür habe ich tatsächlich das Buch von Erich Maria Remarque gelesen, wie es sich natürlich für einen ehemaligen Studenten der Uni Osnabrück gehört. Ja, Remarque kommt ja kam aus Osnabrück. Und habe entsprechend den Roman gelesen. Wenn du jetzt quasi den neuesten Film gesehen hast, dann können wir uns da ja auch schön ergänzen. Mhm. Und ja, von meiner Seite gäbe es da jetzt erstmal nicht so viel zu sagen vorab.
Ja, vielleicht, ich frage ja immer gerne nach der Erstberührung. Du hast ja das Buch dann schon wahrscheinlich vor einiger Zeit mal gelesen gehabt. Hattest du denn schon irgendeine Verfilmung mal gesehen in früheren Jahren?
Ich dachte zuerst, ich hätte das mal, aber das war dann doch was anderes. Mhm. Also es gibt ja noch diese 20er oder 30er Jahre Verfilmung. Mhm, aber den habe ich nicht gesehen, das war ein anderer. Mhm,
ja.
Das habe ich dann schon.
Also ich kann das ja auch nochmal ergänzen. Also für mich ist das auch jetzt sozusagen der Erstkontakt zusammen mit, zeitlich zusammen natürlich mit der Netflix-Verfilmung. Und da haben wir uns ja dann zu entschieden, mal in eine Ehre-Verfilmung zu schauen. Und bin jetzt auch sehr gespannt, was wir da beide noch so ergänzend alles zu entdecken und erzählen können zu. Und ich möchte noch mal ganz kurz am Anfang auf unsere Steady-Seite hinweisen. Dort könnt ihr nämlich I Went to Films mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Und wir freuen uns über euren Beitrag.
Ja, und es könnte sogar tatsächlich unsere erste TV-Verfilmung sein, wenn ich das jetzt so spontan mal überschlage, oder fällt dir irgendwas ein, was wir da mal hatten?
Direkt fällt mir jetzt nichts ein. Aber das ist gut, dass du nochmal den Hinweis darauf gibst. Also wir schauen ja die Blu-ray heute und die TV-Version, und die hat eine Länge von 2 Stunden, 12 Minuten und 56 Sekunden.
Ja, und wir sind bei uns bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden und haben das TMG-Logo vor uns.
Genau.
Und dann würde ich sagen, machen wir es wie immer. Wir zählen ein und auf Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play.
Und jetzt auch mal das TMG und das Concorde-Logo. Da merkt man natürlich, das ist extra für die Blu-ray nochmal dran gefügt.
Ja. Sieht man ja auch schon. Carlton International.
Genau, das scheint jetzt eher wieder original zu sein.
Ja. Ja, und das ist auch tatsächlich der Anfang des Buches.
Mhm. Und ich muss sagen, mir gefällt diese Einführung eigentlich ziemlich gut, weil sie auch mit dem Ende dieser Verfilmung sehr gut übereingeht. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zur Netflix-Verfilmung. Da wird das so nicht thematisiert.
Okay. Was insofern ganz interessant ist, der ist sogar ein bisschen länger gewesen, der Text, als das Original. Im Original hier in dem Buch, das ich hier vorliegen habe, ist es nur Dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Also da ist ein bisschen was dazugefügt worden.
Ah, okay, ja. So, wir haben den Titel schon gehabt. Wir sehen einen Himmel mit so Rauchschwaden und jetzt eine zerstörte Kirche, die durch einen großen Krawumms nochmal in sich zusammenbricht.
Mhm. Quasi durch einen Doppelwumms.
Ja.
Ja, und wir sehen ja schon das Niemandsland der Schlachtfelder im Westen des Ersten Weltkrieges. Mhm. Und was ich hier am Anfang sehr schön finde, wir haben ja gleich so ein Action-Set-Piece, wo die deutschen und die französischen Soldaten ständig da gegeneinander anrennen werden. Mhm. Was finde ich schon sehr schön, diese Sinnlosigkeit gerade dieses Stellungs- und Grabenkrieges zeigt während des Ersten Weltkrieges.
Genau, richtig. Das muss ich auch sagen. Und das zieht sich, wie ich finde, in dieser Verfilmung sehr, sehr gut durch. Und das ist halt bei Netflix nicht ganz so.
Wie ist es denn da?
Also da wird zum Ende hin noch mal ein bisschen, also zum Beispiel tauchen bei Netflix Panzer auf. Die im Prinzip dann auch den Eindruck erwecken, ja, damit wird das Ganze entschieden. Und vor allen Dingen, wir haben bei Netflix auch die Kapitulationsverhandlungen in dem Eisenwagenwaggon. Okay. Und das nimmt dem Ganzen ja so eine gesamte geschichtliche Einordnung. Und ich finde, hier bei dieser Verfilmung, wir bleiben im Prinzip die ganze Zeit in dieser Sinnlosigkeit.
Ja, wir bleiben vor allen Dingen dann auch bei diesen Soldaten.
So ist es, genau. Wir haben jetzt hier diese Einführung, ne? Der Paul Bäumer erzählt aus der Ich-Perspektive und stellt jetzt seine Schulfreunde, muss man ja sagen, vor. Das sind ja nicht nur seine Kameraden, sondern das sind ja seine Schulfreunde.
Ja, das stimmt. Und diese Einführung ist interessanterweise gar nicht so in der Form am Anfang. Die kommt später erst im Buch. Mhm. Wir steigen tatsächlich damit ein, dass sie 9 Kilometer hinter der Front sind im Buch.
Okay, aber das werden wir ja später auch, glaube ich, noch ungefähr sehen, ne?
Ja, ja. Aber wie gesagt, das könnte man ja jetzt nicht vorstellen, dass das Buch auch so beginnt, dass er alle seine Kameraden vorstellt auf der ersten Seite oder so. Ja, und interessant auch, dass das, was über die erzählt wird, nichts mit dem Krieg zu tun hat, sondern immer damit zu tun hat, was vor dem Krieg war.
Und vor allen Dingen auch, welche Träume und Wünsche sie für die Zukunft haben, ne?
Oder welches, ja. Oder welches Leben sie davor eben hatten. Mhm. Das völlig nicht mehr existiert quasi und aufgelöst ist. Mhm. Auch sehr schön die Sportmetapher, ne, mit dem ausgeglichenen Punktestand.
Ja. So, wir hören die Trillerpfeifen und wir sehen, wie am Horizont hinter dem Nebel und hinter dem Stacheldrahtzaun die Franzosen vorrücken und die deutschen Soldaten aus den Gräben rausschießen.
Ja. Und damit beginnt dieses von mir gerade benannte Action-Set-Piece, wo eben, gut, jetzt wird ja erstmal nur der französische Vorstoß abgewehrt, aber gleich sind es ja dann die Wehrmachtssoldaten, die Reichswehrsoldaten, die dann da vorkommen und versuchen, in die französischen Gräben einzusteigen. Wir haben schon die Maschinengewehre.
Genau. Und was ich vielleicht auch direkt sagen muss, ich finde es rein optisch, ist es, also von der technischen Umsetzung, ist der Netflix-Film nicht unbedingt besser. Klar, er sieht ein bisschen neuer aus, aber generell von den Effekten und von den Explosionen, dem Rauch und allem.
Ja, ist natürlich die Frage, wie viel von diesen Effekten beim Netflix-Film überhaupt echte Effekte sind.
Ja, vielleicht, aber nur CG, ne? Richtig. Und vielleicht ist das der auch der, ja, der Grund, warum ich meine, dass dieser Film visuell bei dem Netflix-Film auf jeden Fall locker mithalten kann.
Ja gut, ist natürlich auch die Frage, wie viel man bei so einem Erster Weltkriegs-Setting jetzt noch neu rausholen kann, denn
das stimmt, das stimmt. Also ich habe eine Vermutung, das erzähle ich jetzt auch gerne noch, dass zum Beispiel die damals 1979 sich bewusst nicht für die Panzer entschieden haben, dafür für Flugzeuge, wie wir hier gerade sehen, weil das wahrscheinlich zu aufwendig war. Und das kann sein, könnte sein, dass sich Netflix jetzt, das wieder leisten konnte.
Ich bin mir jetzt allerdings auch ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig sicher, ob die in dem Roman auftauchen. Die
ah, okay, Panzer. Ja, ja.
Ja, da haben wir schon die da liegenden Franzosen. Jetzt haben wir den Gegenstoß.
Genau. Und was ich finde auch sehr schön, was sehr schön gelungen ist, dass wir ja hier die, ich sag mal, die diese Soldaten, die wir jetzt hier sehen, von der Reichswehr, dass die alle die Pickelhauben haben. Und später, wenn dann immer jüngere Rekruten dazukommen, beziehungsweise neu ausgebildete Soldaten, dass die dann gar nicht mehr haben. Und dadurch man sozusagen die Alten und die Neuen sehr gut unterscheiden kann.
Ja. Was ja auch eine gewisse historische Akkuratheit hat. Also genau, das ist durchaus, ja. Also der Film setzt ja scheinbar 1916 ein, im Gegensatz zum Buch mit 1914. Und also da könnte man durchaus sagen, dass es eigentlich schon unakkurat ist, dass die überhaupt noch Pickelhauben tragen.
Ja.
So, und jetzt sehen wir das eben, ne? Wir haben den Vorstoß der Franzosen gehabt, der hat überhaupt nichts gebracht. Jetzt haben wir den deutschen Vorstoß und auch der wird ja abgewehrt werden. Und am Ende dieses Stücks sind beide Armeen wieder in ihrem selben Schützengraben wie am Anfang dieser Szene. Und es hat das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass sie halt ein Stück weit dezimiert wurden und da ein Haufen Leichen liegen.
Aber genau.
Ja. Aber ansonsten hat sich halt nichts getan.
Ja.
Das muss man sich ja mal überlegen. Das ging in diesem Krieg ja über Jahre.
Ja. Ja. Und ich muss sagen, was man auch hier, also man sieht das hier, das ist ja quasi wie bei so einer Fußballübertragung, ne? Wir haben sozusagen zwei Seiten und wir haben auch keinen Reversed Angle oder so, sondern wir sehen jetzt, wie sozusagen die deutschen Soldaten wieder zurückgehen. Also quasi nach rechts.
Ja.
Und was ich auch super finde, ist, dass man wirklich sieht, wo laufen die eigentlich hin? Also eigentlich ins Nichts, ne? Und ich finde, das kommt sehr, sehr gut rüber.
Ja, es ist ja, wir sind ja auch hier quasi im Niemalsland so zwischen den Gräben,
ja.
Ne? Das auch sehr schön aussieht, ne? Also wirklich wie so, wie die Wastelands, ne?
Ja.
Wo wirklich nichts mehr gedeihen kann, weil alles schon niedergeschossen ist und mit irgendwelchen Waffen. Und dann kommen ja irgendwann später auch die Chemiewaffen in den Krieg ins Spiel und so weiter und so fort. Flammenwerfer etc.
Ja. So, Cut ist ja auch ein Urgestein, sage ich mal, dieses Krieges, ne?
Was insofern interessant ist, dass sie Ernest Borgnine dafür gecastet haben, denn der ist mal eben 22 Jahre älter als die Figur in dem Buch. Also Borgnine war 62 damals und die Figur ist so um die 40. Aber es passt natürlich auch ganz gut mit der Art, wie ne, sozusagen der Opa. Der Elder Statesman dieser Kompanie.
Ja. So, wir haben auch eben an der Tafel in der Schulklasse gelesen, es ist Zeit für Frieden oder, nee, es gibt eine Zeit, Friedenszeit und es gibt eine Kriegszeit, ne?
Ja. Der Lehrer gespielt von Donald Pleasence, den ich ja auch sehr schätze immer.
Ja. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass hier Paul auch als so Träumer und Künstler gezeigt wird.
Ja, jetzt haben wir gerade dieses pathetisch-schwülzige Gerede zum Thema Patriotismus. Und was insofern eigentlich ganz interessant ist, weil wir haben ja ne, hier mit Schiller und Beethoven und Schieß mich tot da, so quasi diesen Rekurs auf das Land der Dichter und Denker.
Und Zivilisation und Fortschritt.
Ja, genau. Und eigentlich wäre da ja das Zeichnen dieses Vogels durchaus naheliegender als das, was in diese Knochenmühle, in die die Jungs gesteckt werden.
Ja, ja, ja.
Richard Thomas war übrigens auch 9 Jahre älter als seine Figur, also oder 10 Jahre älter, also der war 28.
Okay.
Bei den Dreharbeiten.
Also nicht, ja. Nicht so wie bei zum Beispiel Dunkirk, wo die ja wirklich sehr, sehr viele unbekannte und junge Leute rekrutiert haben, ne, für den Film.
Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass das inzwischen generell mehr darauf geachtet wird, dass man Leute nimmt, die zumindest ansatzweise näher an den Altersgruppen sind, wenn man Teenager haben will, anstatt und nicht einfach quasi so jeden Mitte 30 nimmt, ja, der noch keinen Vollbart
hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir, also dass mir das bei diesen Jungs gar nicht, sage ich mal, negativ auffällt.
Echt? Ich finde, da merkt man es sehr stark
sogar.
Ja. Also ich fand, da sah keiner, also dass, wenn das jetzt eine Uni gewesen wäre, okay.
Aber
also Schule ist das für mich nicht. Tödlich langweilig. Und auch das ist ja auch so ein Thema, das man immer in diesen Geschichten um den Ersten Weltkrieg hat, dass die ja auch, dass die ja nicht nur diese Phasen hatten, wie wir gerade eben gesehen haben, sondern dass da ja auch ellenlange Phasen waren, wo die in ihren Schützengräben gehockt sind und nichts passiert ist. Dass die ja auch so eine Langeweile und Warten ist ja auch so ein Thema, was im Ersten Weltkrieg auch immer mal wieder sehr prominent auftaucht, gerade wenn man so solche Erzählungen direkt von der Front hört und von der Westfront. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so aufgefallen ist.
Nee, aber ihr klingt sehr nachvollziehbar.
Jetzt haben wir schön diesen Cut. Ja, und was hier jetzt geschnitten wurde, ist eine komplette Szene, wo die zweite Kompanie eigentlich das Essen kriegen soll. Das, was er gerade erwähnt hat. Mhm. Jeder hat für zwei gegessen. Und der Koch und, Cut sagt erstmal, ja, wenn man ein bisschen mehr Schlaf hätte, wäre das eigentlich ein ganz netter Krieg. Was auch ein sehr schöner Satz ist. Und die streiten sich mit dem Koch, weil der Koch will das Essen erst rausgeben, wenn alle da sind. Aber das, und weil er hat für 150 Mann Essen. Aber das Problem ist natürlich, sind keine 150 Mann mehr da von der Kompanie, denn die sind natürlich bei dem Gefecht, was wir vorhin gesehen haben, einige im Niemandsland liegen geblieben. Aber der Koch hat eben diese Zahl und will es nicht rausrücken. Und erst als dann der, ich weiß nicht mehr, irgendein Vorgesetzter kommt, der sagt dann, ja, die Leute sollen essen. Und deswegen kriegt halt jeder zwei Portionen, weil für die ganze Kompanie was da ist und die halbe Kompanie halt schon gestorben ist beim letzten Gefecht. So, dann haben wir eine Lazarettszene, die ja auch nicht ganz unbedingt. Da haben wir auch schon so einen Stahlhelm, die später aufgetaucht ist.
Ja, genau.
Hast du gesehen an dem einen Bett?
Ja.
Da sieht man jetzt wieder. Ich muss ja bei der Szene, muss ich jetzt gerade so spontan auch an die Lazarettszene bei Vom Winde verweht denken. Die ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Und wir sind auch
wir sehen alles voll.
Genau, wir sind irgendwo auch in einem Kloster Soldaten, oder Kirche.
Die noch teilweise deutlich schlimmer verwundet sind. Ne? Eine Gesichtswunde, der andere hat am Arm und am irgendwas in den
Dom. Ja, und ich finde, das ist sehr schön gezeigt, also wie hier die Amputation unter der Decke zu sehen
ist. Das rechte Bein unterhalb des Knies verloren.
Und ja, Franz beschwert sich jetzt, dass seine Uhr weg ist, ne?
Ja. Das ist auch eine ganz interessante Szene im Buch, wenn dann erzählt wird, wie eben die Jungs quasi die Schuhe stehlen. Mhm. Also was heißt die Schuhe stehlen, sondern die Schuhe mitnehmen, weil er braucht ja kein zweites Paar Schuhe. Mhm. Mhm. Ja, da haben wir es ja auch noch mal, die ganze Sache mit den Schuhen. Und das ist eben das, was da
geht jetzt um die Stiefel.
So erzählt wurde.
Okay, sie verabschieden sich.
Ja, und damit endet im Prinzip diese Krankenhausszene, die, wo eben diese Schuhszene mit auch, oder die Stiefelgeschichte auch drin ist, die ist auch im Buch relativ prominent. Mhm.
So, Paul zeichnet wieder, ne?
Genau, und jetzt sehen wir auch das, was ich meinte, ne, mit dem Warten. Mhm. Die hocken da abends, gut, das ist ja natürlich auch abends, aber trotzdem hocken sie da rum, offenkundig in irgendeiner Ruine, wie man sieht. Auch sehr schön, sehr subtil in dem Schuss.
Ja, und jetzt auch diese Diskussion. Also ich meine, so ein bisschen ist mit diesem, wenn man ihm die Schuhe wegnimmt, nimmt man ihm sozusagen auch die Würde weg, so ungefähr. Aber jetzt geht es hier gar nicht mehr um solche Fragen, sondern es geht darum, dass der andere Kamerad von ihm nicht mehr laufen kann, weil er halt unbequeme Schuhe hat oder unpassende, ne?
Hm. Und der andere braucht die Schuhe ja nicht mehr in dem Fall, ne?
Ja, genau.
Das ist natürlich. Und es ist eben ja auch so eine Sache, ob die noch überhaupt ihre Würde haben nach den Jahren in dieser Knochenmühle. Also sind sie denn noch Menschen oder sind sie nicht einfach nur noch Verbrauchsmaterial aus Sicht der UHL?
Hm. Ja.
Das ist ja die nächste Frage.
Mhm.
Ah, ich glaube, das ist der, von dem ich gerade gesprochen habe. Mhm. Wo ich das Krankenhaus beschrieben habe, beziehungsweise das Lazarett. Ja gut, und wir wissen ja, dass die meisten von diesen Soldaten jetzt auch kein besonders so gutes Leben in der Nachkriegszeit hatten, ne?
Mhm. Und jetzt sehen wir ja natürlich auch, wenn er erzählt, er wollte mal Förster werden, dass da gerade auch eine Zukunft zerplatzt ist, ne?
Ja, das wird wohl nix. Ja, der Film ist übrigens in den USA damals für Grundschulen empfohlen worden.
Ach, okay.
Also man muss ja natürlich, ich vermute aber dann eher so für die 5., 6. Klasse.
Mhm.
Aber fand ich auch interessant, dass er für das Alter schon eine Vorstellung
hat. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, weil ich...
Also für Middle Schools hätte ich das jetzt eher erwartet. Oder eben für High Schools, aber jetzt für... Naja, gut.
Also ich finde ihn auch doch an einigen Stellen schon relativ explizit.
Ja, gut, aber wir wissen ja, dass die Amerikaner damit weniger Probleme
haben. Ach ja, stimmt. Ja.
Ist ja keine nackte Brust zu sehen.
Das stimmt, ja.
Jetzt haben wir so das typische Beispiel von so einer Beruhigungsrede, die man ja oft in solchen Kriegsfilmen hat.
Das macht es natürlich jetzt auch für Paul etwas einfacher, dass er seine Stiefel ihm geben soll.
Ja. Ich muss aber auch gestehen, das fand ich jetzt auch nicht so gut gespielt gerade. Auch schön, dass sich der Arzt nicht mal mehr an eine Amputation erinnern kann.
Ja, genau, aber weil gut, er halt heute schon 5 hatte, ne?
Ja. 16 Tote hatte er schon.
Genau, ja. Das ist halt auch echt, das ist natürlich auch wirklich heftig, ne? Der sagt nicht, er ist tot, sondern er geht schon einen Schritt weiter. Wir müssen ihn sofort wegbringen, weil wir das Bett brauchen.
Ja, wem soll er das auch sagen? Das wird ja nicht, da wird ja kein Totenschein in dem Sinne ausgestellt.
Nö, jetzt. Genau, richtig.
Der ist gefallen, im Kampf gefallen, fertig.
Ja.
Aber was ich ganz interessant fand, da auch in dem Zusammenhang, fällt mir jetzt gerade so ein, ist, wie ich mal auf einer Erste-Hilfe-Fortbildung war. Und da waren auch welche von der Bundeswehr. Und was es dann so Unterschiede sind, so beim Ersthelfertum im Krieg und in Zivil, wie dann eben so bei so schweren Verletzungen an Gliedmaßen, wie die dann auch erzählt haben, dass sie dann die Manschette nutzen, ne? Also sprich sofort den Arm abklemmen richtig oder das Bein, damit sie das schnell und leicht amputieren können. Was du ja so erstmal nicht machst. Ne? Also richtig abklemmen, während der noch bei Bewusstsein ist. Ne?
Ja, ja, ja. Wir hatten eben diese Abschiedsszene am Bahnhof in Klosterberg. Und jetzt sind wir zurück wieder in, ja, ich glaube in der Ruine, wo wir eben auch schon mal waren. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Das scheint ja das zu sein, wo die hier ihre Zeit verbringen.
Ja. Und Paul bringt die Schuhe mit. Und jetzt wissen natürlich auch alle irgendwie so ein bisschen, was das ja heißt, ne?
Ja. Ich finde diese Faden ganz interessant, so dass viele Szenenübergänge einfach nur mit einer Schwarzblende sind und dann die dann auch, finde ich, suggerieren, dass dann doch auch ein Stück Zeit vergangen ist.
So, Cut weckt alle auf.
Ja, und die Frage ist ja, was hat er diesmal organisiert, nämlich Brot.
Ja.
Das aber ziemlich komisch aussieht, wenn du mich fragst. Sieht aus, als ob es noch nicht ganz durchgebacken ist, finde ich.
Was mir, sag ich mal, bei dieser Verfilmung auch sehr gut gefällt, ist diese Vermischung. Also wir sind ja jetzt schon wieder
Diese Zeitwechsel quasi.
Genau.
Zwischen Rückblenden und Gegenwartshandlung.
Ja.
Ja, das meinte ich, ne? Das, also, sorry, aber das sieht doch keiner aus wie ein Schüler.
Ja, gut, ja. Hast schon recht. Also bei der Netflix-Verfilmung fälschen die Unterschrift von den Eltern, von dem, der gerade eben gesagt hat, mich nehmen die doch nicht.
Oh, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so gewesen ist im Buch. Das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Und da hatten wir ja, glaube ich, ja, und da haben wir.
So, und das ist auch sehr, sehr cool, wenn wir mal an später denken. Jetzt kommen ja die Neuen rein.
Ja.
Und später haben wir genau die Gegenseite. Da stehen die Alten und wieder kommen Neue rein.
Und sie singen die Wacht am Rhein.
Ja. Na, also weißt du, was ich meine? Wir haben das später ja nochmal.
Ja, genau, ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Und das zeigt auch einfach so, dass sich einfach nichts entwickelt. Das ist einfach nur so eine Maschinerie, die einfach irgendwie so weiterläuft.
Na gut, ja, es müssen ja immer neue nachkommen, ne, für die
Schützengräben. Genau.
Da sieht man auch, wie viele das schon wieder sind. Mhm. Na gut, das ist eine ganze Kompanie wahrscheinlich, die dann da quasi ausgebildet wird. Mhm. Ja.
Genau, wir sehen ja im Prinzip jetzt schon quasi in die Zukunft, ne? Also später sind die das ja, die da hinten stehen.
Ja, das ist richtig.
Und das muss ich sagen, finde ich sehr gut. Und das macht zum Beispiel Netflix auch nicht so.
Was wir jetzt gerade gesehen haben, ist ja, wie eins der Pferde vorgeritten ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das ist nämlich auch eine Szene, die im Director's Cut ist, wo nämlich der Typ, den wir später nochmal sehen auf dem Pferd, der einen Arm und verloren hat und die Augenklappe trägt, der hält nämlich zu denen auch noch mal eine Rede darüber, was für eine Ehre es ist, für Kaiser und Vaterland zu kämpfen und wie ehrhaft das ist und also ne, wie absurd, also auch so eine ganz absurde Sache von jemandem, der schon ein Arm und das Auge verloren hat, der dann da immer noch sagt, wie toll das alles ist.
So, wir lernen den Himmelstoß kennen, der hier Ausbilder ist und ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal schauen gefragt, wie zeichnen die den? Weil man ist natürlich bei so Ausbildungsszenen, gibt es natürlich einen Film, an den wahrscheinlich alle immer denken, und zwar Full Metal Jacket. Ne? Genau. Also Full Metal Jacket. Und ich muss sagen, lange Zeit wirkt es nicht so wie bei Full Metal Jacket, ne? Aber später kommen natürlich dann so ein paar Elemente, so der Demütigung, sag ich mal, ne?
Ich finde, die kommen eigentlich schon fast jetzt.
Ja, stimmt, so dieses im Matsch laufen, ne?
Ja, vor allen Dingen in den Matsch legen dann immer.
Ja.
Später erfahren wir ja auch, dass er dort jemanden hat verrecken lassen. Mhm.
Aber es ist auch ziemlich gut gemacht, wie die Entwicklung dieser Ausbildung aneinander geschnitten ist, ne? Mhm. Also eben das Marschieren, jetzt haben sie sozusagen schon Helm und Gewehr. Mhm. Jetzt sind wir wieder im Dreck. Also auch mit Ausrüstung,
genau.
Ne?
Ja. Genau. Stimmt, das kommt ja jetzt erst, wenn die voll bepackt sind. Und bei einem ist die Decke runtergerutscht, hast du gesehen?
Oh ja, ja. Ach, stimmt, ja. Und einer stürzt auch schon. Mhm.
Ja, große Teile des Films sind übrigens in der Tschechoslowakei gedreht worden.
Ah, ja.
Wodurch der Film eine der ersten US- und UK-Produktionen ist, die überhaupt in einem kommunistischen Land gedreht wurden.
Sehr interessant. Mhm. Genau, jetzt haben wir das mit dem Hinlegen.
Ja, und das sieht man ja schon, wie die den Dreck im Gesicht haben und trotzdem weitermachen müssen. Mhm.
Aber man muss natürlich dazu sagen, von der Ausbildung her, wenn wir das mit später vergleichen, ist das ja relativ nah dran, ne? Also gut, es explodiert jetzt nichts drumherum und es gibt keinen Beschuss. Mhm. Aber die werden ja auch keine bessere Umgebung haben.
Ja, das stimmt wohl. Wobei Katz sagt ja, sie sollen alles vergessen.
Das stimmt, ja.
Ist natürlich auch sehr schön, die Zeichnung, dass er deutlich kleiner ist wie sämtliche Rekruten.
Ja, ja. Und dass er natürlich auch so dieses, ich sag mal so, dieser Schnäuzbart, ne? Der ist doch schon so ein Symbol für Kaiserreich, ne?
Ja, ja, durchaus.
So, und jetzt haben wir das, wo ich denke, so, das ist so richtig Gegängel. Ne? Den Einzelnen nochmal. Und vor allem, was auch cool ist, wir wissen gar nicht warum.
Ja, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob da was geschnitten ist. Für den,
okay, das
also für die Fassung, ne?
Ja, ja. Aber ich muss sagen, jetzt, ich finde, es fehlt nichts, weil es ist im Prinzip unrelevant, was es war. Hm. So, und die Decke ist auch schon hinten aus dieser Halterung rausgefallen.
Ja, und ist auch schon dreckig.
Ja.
Jetzt haben wir
Bajonetttraining, ne?
Das Bajonett, ja. Genau. Auch schön, wie er das mit dem Wanderstock da abwehrt immer.
Man muss ja sagen, was am Ersten Weltkrieg sehr interessant ist, dass da irgendwie diese die Technik noch so ein bisschen im Hintergrund steht und noch sehr viel so, ich sag mal Schwertkampf, das ist jetzt nicht richtig, aber so ne, Mann gegen Mann
ja,
Prinzipien gelten. Ne?
Im Prinzip ist das ja der Krieg, in dem das sich ändert. Ne? Das ist ja ne, das, was wir hier sehen, das spielt ja später keine Rolle mehr, sondern wir haben ja, das ist der Typ, von dem ich meinte, der in der geschnittenen Szene auftaucht. Ne?
Ist auch das gut, dass er sagt, sie müssen ihre Augen aufhalten. Ja. Das ist irgendwie so ganz gut. Ja, entschuldige, ich hatte
den das ist ja nur, ne, wir sehen jetzt sowas hier, wir haben die Schützengräben, ne, wir haben aber schon Bombardements, wir haben die Flugzeuge, wir haben die Flammenwerfer, wir haben die Chemiewaffen.
Richtig, aber das baut sich ja auch auf, ne?
Das kommt ja, aber dazu, das ist eben in diesem, aber innerhalb von diesen 4 Jahren haben wir ja Panzer dann am Ende, innerhalb von diesen 4 Jahren, die dieser Krieg ja nun mal gedauert hat, haben wir ja quasi einen Sprung vom 19. ins 20. Jahrhundert.
Ja, ja. Und was man halt sagen kann, trotz dieser, sag ich mal, Fortschritte, während wir hier jetzt diese nächtliche Gängelaktion haben, wo Himmelstoß den Paul Bäumer...
Ich bin mir nicht sicher, ob Gängeln dafür noch das richtige Wort ist.
Ja, ich weiß auch nicht genau, wie man es nennen mag. Aber jedenfalls, dass dieser ganze militärische Fortschritt und die Weiterentwicklung von Waffen und auch Kampftechniken, wie auch immer, im Prinzip ja nichts geändert hat.
Ja, auch das, ne? Es hat ja keinen, ne?
Ja.
Es hat eben keinen großen Mehrwert großgebracht.
Genau. Himmelstoß kommt.
Außer halt, dass immer wieder mehr Leute gestorben sind.
Genau, ja. Und halt auch grausamer, ne, wenn man so will. Also das mit den Flammenwerfern gerade, muss ich sagen, das ist schon...
Auch diese diese ersten Gasangriffe und so.
Ja.
Das, was die da, Sarin oder was das war. Ich glaube nicht, dass das sehr schnell ging bei den meisten.
So, jetzt gibt es sozusagen
umgekehrte Disziplinarmaßnahme.
Ne? Genau, richtig. Aber das ist auch schon wieder so ein bisschen so, ich sag mal so, wie heißt das in der Schule? Mobbing, ne? Also hier mit Hose runterziehen, in den Dreck schmeißen.
Ja gut, die sollten ja eigentlich noch alle in der Schule sein, ne?
Ja, aber vielleicht ist deshalb dieses Verhalten auch
ja, das meine gut, ich.
Ne? Ja.
Auch das Hintern versohlen.
Genau, ja. Also da hat man gesehen, dass er nicht richtig zugeschlagen hat. Also ich fand, es wirkte unrealistisch.
Ja, vor allen Dingen, also selbst wenn er geschlagen, also wenn er ihn berührt hat, ist es nicht der Schmerz, den er da erst spielte.
Ja. Ich finde ganz cool, wie die jetzt alle noch von der letzten Nacht sozusagen das Grinsen.
Freudestrahlend sind, ja.
Also jetzt nicht, weil sie die Ausbildung fertig haben, sondern weil sie den Himmelstoß ja eins ausgewischt haben.
Auch schön, wie er guckt. Ja. Und da marschieren sie raus in ihr Schicksal.
Ja, wir hören auch diese Fanfare, ne, mit dem Deutschlandlied. Oder Lied der Deutschen.
Was natürlich nicht so wirklich passend ist, ne? Das müsste ja eigentlich die Kaiserhymne jetzt gespielt werden.
Ja, genau, ja. Aber wahrscheinlich hat man das auch so gemacht, um das ein bisschen verständlicher zu machen.
Oder man hat einfach nicht gut recherchiert.
Oh, ja, das stimmt. Und hier sehen wir schon wieder die Neuen.
Genau.
Und hinten laufen schon, die Kinder.
Da sehen mit, wir ja. die nächste Generation. Ja. Ja, die vielleicht wo in einen anderen Krieg geschickt wird dann. Mhm.
Was auch ganz interessant ist, wir haben hier, also sie fahren weg mit Personenzügen und hier auf der anderen Seite kommen die anderen in, ja, Viehwaggons eigentlich wieder, ne?
Ja, das ist ja, die sind ja auch nur verletzt, die können ja nicht mehr kämpfen.
Genau, ja. Aber das ist irgendwie, ich finde das bildlich auch ganz schön,
ja,
wie das sich so ändert, ne? Und das ist eigentlich auch ganz cool, wie die hier so gegenübergestellt sind. Also weil jetzt, man sieht richtig, wie denen das Lachen vergangen ist, ne? Weil die jetzt
ja, wie sie irritiert auch sind.
Ja.
Ja. Das hat aber niemand gesagt.
Ja, genau, ja. Und da stand gerade Halle dran an dem einen Wagen. KPEV.
Da fällt mir auch ein, hier, ich weiß nicht, ob du dieses 100 Jahre kennst.
Von
Guido Knopf, was auf Phoenix
meistens alle paar Jahre wiederholt.
Ja, das läuft doch fast, das lief ja zeitweise, glaube ich, jedes Jahr so um Silvester rum.
Genau, ja.
Da gibt es ja auch ein so ein Interview mit einem Veteranen des Ersten Weltkriegs, wo er auch sagt, irgendwie so ein Satz so, ja, das war ein echter Krieg, in dem man echt totgeschossen werden konnte, was ihnen dann das erste Mal auffiel. Das fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich Szene sehe.
Ja, interessant, ja.
Ja, die Rechte für den Film wurden von der Witwe von Remarque, von Paulette Godard, angeblich für $100,000 gekauft. Was ja schon ein ganz ordentlicher Wert wäre
für
1980.
So, es ist dunkel und wir sehen hier die zerbombte Stadt und das Licht kommt im Prinzip von so Leuchtgeschossen.
Wir wissen auch gar nicht genau, ist das jetzt ihr erster Tag an der Front?
Ja, und das ist eigentlich auch ganz gut, dass wir selber so keine richtigen Zeitmarken haben, ne?
Wir wissen auch gar nicht genau, wo sind die jetzt eigentlich?
So ist es, genau. Und das sind Wichtige ist...
Ja.
Ja, genau. Und das Interessante ist eigentlich, es spielt auch eigentlich gar keine große Rolle. Weil ich meine, wo willst du das Niemandsland verorten?
Sind die in Belgien? Sind die in Frankreich schon? Belgien ja auch ein ganz interessanter Faktor im Ersten Weltkrieg. Also Deutschland hat ja Belgien überrannt und quasi besetzt, ohne groß, weil es einfach praktischer war, ohne dass sie eigentlich mit Belgien irgendwelchen Streit hatten. Was die Belgier natürlich nicht toll fanden. Und es gab dann von deutscher Seite her einen Krieg dann auch gegen die belgische Zivilbevölkerung, was wohl unter anderem auch von einem gewissen Missverständnis herrührte, weil man sich quasi vom Häuserkrieg der Belgier angegriffen gefühlte und man das Gefühl hatte, dass die Belgier quasi auch Zivilisten einsetzen für den Krieg. Aber offenbar lag das vor allen Dingen daran, dass die zuständigen Deutschen da einfach die Kleidung von so einer Art Bürgerwehr der Belgier, die haben halt auch so einen Zylinder getragen und so, dass die diese Uniform von denen quasi als normale bürgerliche Kleidung fehlinterpretiert haben und dachten, das sind Zivilisten. Und derweil war das eben mit der Bürgerwehr ja durchaus so eine Art Kampfverband.
Ja, das war die Empfangsrede von Kat. Und jetzt sind wir auch schon nachts bei der ersten Patrouille.
Ja. Und da sehen wir auch mal die etwas weniger luxuriöse Variante als die, wie wir gerade eben gesehen haben. Und was auch ganz interessant ist, was wohl historisch weniger akkurat ist, ist, dass wir die ganzen Fahrzeuge, die wir gesehen haben, die hatten ja alle Druckluftreifen.
Ja, ich glaube, eben hatten wir einen, der hatte irgendwie so Holz- oder Vollmetallreifen.
Aber die meisten haben wir das,
ja. Ja.
Und das ist natürlich auch nicht ganz historisch akkurat. Ne? Also das macht beim Kaiser nachher schon noch Sinn, dass der sowas hatte, aber die anderen, die besonders die Militärfahrzeuge, die hätten natürlich eben keine Druckluftreifen damals gehabt.
Ja.
Sondern das, was du gerade angesprochen hast.
Ja, hier, das würde ich auch nochmal sagen, also das finde ich so effektmäßig ziemlich stark alles. Auch vom Licht her sehr beeindruckend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, ich sag mal so, Netflix mit seinen Möglichkeiten nicht unbedingt besser gemacht hat.
Ja.
Und wo ich da gerade nochmal auch die Netflix-Verfilmung anspreche, was ich schon einen Unterschied finde, ist, also der Ton, da merkt man es, glaube ich. Weil jetzt hier bei diesem Film, da merkt man das schon gerade bei Explosionen und bei so Kampfgeräuschen, dass die manchmal so ein bisschen blechern klingen. Und das hast du natürlich heute nicht mehr, ne?
Ja, ich finde diese Szene jetzt aber auch inhaltlich interessanter eigentlich als vom Technischen her, weil wir sehen ja, wie er hier zusammenbricht vor dem Grauen an diesen Pferden. Und er sagt ja auch später, die Unschuld, was haben sie euch getan oder so. Und das ist ja das erste Mal, dass wir in diesem Film jemanden wirklich sehen, der vor dem Gräuel dieses Krieges zusammenbricht und offenes Mitleid zeigt für Gefallene, ohne überhaupt, ohne einen Hintergedanken zu haben oder in irgendeiner Weise das Ganze zu hinterfragen. Und es ist eben nicht der Tod an diesen vielen tausenden jungen Männern.
Oder auch an einem Kameraden, oder den Menschen, er kennt oder so, ne?
Oder Menschen, sondern es ist eben Gewalt gegen die Tiere.
Richtig, und ich glaube, das war doch der
Bauer. Das ist der Bauer, hatte,
ja. Ja, genau, ja. Deswegen, das ist eigentlich sehr gut gemacht, weil das so diese direkte Verbindung zu dem friedlichen Leben oder Leben im Frieden herstellt.
Ja, das kann natürlich sein, dass er da nicht mehr in der Lage ist, den Krieg von seinem zivilen Leben zu trennen in dem Moment.
Ja.
So, jetzt haben wir den ersten Eindruck, wie es an der Front zugeht.
Und haben ja noch keinen Feind gesehen, ne?
Ja. Aber auch das ist ja so ein Ding dieses Krieges, dass man sich eben nicht mehr Mann gegen Mann gegenüberstand auf dem Schlachtfeld, sondern dass man auch manchmal eben tagelang gar keinen Feind gesehen hat und trotzdem in Gefahr stand, getötet zu werden.
Mhm.
So, wir sehen, es ist Weihnachten gewesen zumindest.
Ach, stimmt, also ja, so viel zum Thema Zeitmarken. Also es gibt doch immer so ganz kleine.
Ja, wir sehen, das ist jetzt ein etwas schmalerer Schützengraben hier, wo man gerade so sich zu zweit aneinander vorbeischützt. Und das ist auch eine sehr schöne Überblende, wo offenkundig nicht so funktionieren würde, normalerweise wahrscheinlich bei einer Explosion, aber da passt es ja ganz gut.
Guck mal, Paolo hat jetzt auch gerade sein Gewehr da liegen lassen, ne? Als er in Deckung gegangen ist.
Ja.
Das ist auch gut, ne? Ah, das mit den Ratten, das finde ich ja wirklich sehr, sehr eklig.
Ja. Ja gut, es ist natürlich, aber auch das ist ja klar, ne? Wenn du dich da in der Erde eingräbst, da im Matsch, ist ja klar, dass da auch irgendwann Viecher kommen.
Ja, ja. Guck mal, da hinten liegt sogar ein Gerippe, ne?
Ja. Ja gut, ist ja auch schon ein paar Jahre her, der Krieg, ne?
Ja, ja.
Das ist natürlich auch sehr schön, dass sie das da mit dieser Tischplatte im Vordergrund so gedreht haben, dass sie die ganzen Ratten nicht noch, dass sie nicht noch eine Szene mit den Ratten machen müssen.
Ja. Ja, auch schön, dass sie das als Zeitvertreib machen, ne? Die Ratten bekämpfen.
Ja, gut. Ja, wie gesagt, ne, das Thema Warten ist immer wieder da.
Ach, guck mal, siehst du, wie der Soldat versucht, das Maschinengewehr zu kühlen
mit Wasser? Ja, habe ich gesehen, ja.
Ja, faszinierend, ne?
Mhm.
Schönes Detail.
Ja.
So, und jetzt haben wir diesen wirklich, ich glaube, wir sind jetzt das erste Mal im Graben gegenüber, ne?
Ja. Und wir sehen, das Erste, was gemacht wird, ist erstmal das Wasser nehmen.
Ja. Es muss halt auch wahnsinnig anstrengend sein, über diesen klumpigen Acker zu laufen und immer ausweichen und irgendwie unter dieser Adrenalinangst und sonstiges.
Ja, und dann vor allen Dingen auch noch über den Stacheldraht klettern.
Ja, genau, ja.
So, jetzt haben wir die ersten C-Waffen schon mal.
Ja. Ah, das ist ja schon gruselig.
Verätzen Lungenklumpen. Ja, auch diese Masken haben ja nur auch so was sehr Entmenschlichendes.
Ja, ja. Also, das ist ja, sowas wird man im Horrorfilm heute verwenden, ne?
Ja, genau. Oder haben wir ja auch bei Sucker Punch in der einen Sequenz,
die sich ja, stimmt.
Hatten wir das ja, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere.
Ach, das waren doch diese toten Soldaten, die per Dampf angetrieben werden, ne?
Mhm.
Ich glaube, die hatten auch sowas auf, ja.
Mhm.
So, ja, ich finde, die haben das Gas eigentlich ziemlich, also ich weiß nicht, wie das, ich kann jetzt nicht einschätzen, ob das realistisch ist oder nicht, aber ich finde, es ist, für mich sieht es sehr gruselig aus und man kann es gut nachvollziehen, ja. So, also.
Ja. Weil ich mir gar nicht mal sicher bin bei jeder Szene, ob das überhaupt da war, dieser Dampf, oder ob die das über Rückprojektion dann noch gemacht haben.
Ach so, ja. Hm.
Das sah gerade so ein bisschen komisch aus, fand ich. Also es sah gerade nicht so aus.
Hat Kat da überhaupt einen Filter drin vorne? Das sah gerade so aus, als wäre diese Metalldings leer. Hast du das gesehen?
Ja gut, haben sie wahrscheinlich. Ja, hast du vielleicht einen Filmfehler gefunden.
Ja.
Was ich jetzt sagen wollte noch, dass dieser Dampf, der da war, das sah mir jetzt nicht so aus, als ob das irgendwo draußen war.
Ach so,
sah mir eher wie in einem geschlossenen Raum aus. Da, jetzt haben wir es gesehen,
Gas,
ne? Dieses farbige Gas.
Ja, ja. Aber das finde ich, ist halt auch irgendwie extrem grausam, dass das einfach durch so einen blöden Fehler, sag ich mal,
ja,
zu diesen Unfällen kommt, ne?
Ja, ja. Ja, und das Gewehr. So, und wir wissen ja alle, was jetzt gleich passiert.
Mhm. So, Kat wollte ihn erlösen, aber es kommen zwei Sanitäter mit einer Trage.
Ja.
Und bringen ihn weg.
Ein Baby.
Ja.
Hat man das 1917 in Deutschland schon gesagt, den Begriff? Ich bin mir nicht sicher.
Baby?
Ja. Ich bin mir nicht, also der ist relativ, also ich meine mal, ihn in einem Text, der aus der Weimarer Zeit gekommen ist, gelesen zu haben. Also der scheint schon länger in der deutschen Sprache zu sein, als man es jetzt so vermuten würde, weil ich hätte jetzt gedacht, dass der nach dem Krieg erst gekommen ist.
Okay, ja. Ah, hier sieht man wieder diesen Reifen, ne? Das ist ja irgendwie, doch, das ist Gummi, aber halt kein.
Aber halt nicht Luft.
Druckluft.
Druckluft, ja.
Ja.
Was wollte ich jetzt sagen? Genau,
der Baby. Begriff,
und daher fände ich es mal interessant, aber ich habe das bisher noch nicht, ich habe da bisher noch nie irgendwie gefunden, wann der genau so richtig reingekommen ist in die deutsche Sprache. Also das ist, ich sag mal so, das Dialogbuch der Synchro könnte da jetzt nicht komplett falsch liegen.
Falls da einer von unseren Zuhörern einen Hinweis hat oder so, kann er uns ja gerne schreiben oder auch irgendwo einen Kommentar da lassen auf einen unserer Kanäle. Das wäre ja mal ein kleines, interessantes Detail zu wissen, wo der Begriff Baby, wann der aufgetaucht ist in der deutschen Sprache. Und an dieser Stelle muss ich auch noch mal auf Netflix hinweisen. Hier werden ja die Gänse quasi durch Zufall entdeckt Und in der Netflix-Verfilmung ist es so, dass sie in einen Bauernhof einbrechen und eine Gans klauen. Mhm. Aber wie gesagt, auch dieses Gänsebraten, das gibt es halt bei Netflix auch. Mhm.
Dann wird es vermutlich auch aus dem Roman sein, aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob das im Roman auftaucht.
Ja, und die wurde natürlich schön gebraten.
Ja, jetzt haben wir noch mal so eine friedliche Szene. Mhm.
Und vor allen Dingen auch, die freuen sich über so eine ganz rustikal, einfach zubereitete Gans, ne? Mhm.
Ja gut, sie kriegen ja auch jetzt, also klar, sie kriegen schon nicht so schlecht, das war ja dann auch irgendwann eine Problematik, dass viele...
Sagen die das nicht auch später irgendwie, dass sie sich oder war das jetzt... oder verwechsel ich das jetzt mit der Netflix-Verfilmung? Weil in einer der beiden Verfilmungen heißt es auch an einer Stelle morgens, mittags, abends Rübenbrot oder so.
Das kommt mir jetzt nicht so bekannt vor aus der Fassung. Aber an sich, die kriegen ja an sich nicht so schlecht. Das war ja nur auch ein Problem irgendwann, dass man dann ja viel abgezogen hat aus dem Land, um das an die Front zu karren, damit die Soldaten halbwegs vernünftig was kriegen. Mhm.
So, und das ist auch was Interessantes, das wird ja heute auch noch so gemacht bei Einsätzen, also von organisierten Armeen, sage ich mal, dass die prozentual errechnen, wie viele Leichensäcke sie brauchen bei bestimmten Einsätzen. Und wir sehen hier auch, dass hier wahrscheinlich zum Teil auch prophylaktisch schon mal neue Särge angekarrt werden.
Weil, wenn man ehrlich ist, so viele sind das jetzt auch nicht, ne? Wenn man jetzt.
Meinst du Särge oder Rekruten?
Särge, oder neue, Särge, ja, Särge. Ja, ja, ne, ich meine, wenn wir so sehen, was so in einer Szene passiert.
Ja, ja. Ist auch interessant, dass das Cut sagt, die kommen aus dem nächstes Jahr, ne? Also er denkt auch gar nicht, dass er jetzt.
Kindergarten. Ja. Mhm. Das ist auch schön. Mhm. Wenn sie dich damit erwischen, bringen sie dich nicht einfach um, dann bohren sie dir die Augen aus und füllen sie mit Sägemehl. Mhm.
Und das ist auch interessant,
ja,
dass hier dieses eingefeilte Bajonett jetzt verboten ist, ne?
Ja, was heißt, es ist ja nicht in dem Sinne verboten, sondern es ist eine Absprache an der Front, dass, also von den Leuten, von den Soldaten, dass sie das nicht machen. Mhm. Und das zeigt ja dann, das Interessante daran finde ich ja, wie offensichtlich die Heeresleitung, die ja in Deutschland sitzt, offensichtlich schon abgekoppelt ist von dem Geschehen, was tatsächlich an der Front herrscht. Mhm.
Ja, und es ist auch interessant, ne, dass man das, wie unmenschlich eigentlich und unnormal eigentlich so Krieg ist, dass die Absprachen machen, damit der Krieg menschlicher wird, aber auf der anderen Seite trotzdem sowas wie Gas eingesetzt wird, ne? Mhm.
Da haben wir das Himmelsturz, das übertrieben hat. Mhm. So, und jetzt haben wir ja gleich die große Rache-Szene mit Himmelstoß. Mhm.
Und richtet sich erstmal seinen Bart, ne?
Ja. Auch schön, weg da.
Mhm.
Und er erkennt sie wieder als diejenigen, die ihn, die ihn damals eins übergezogen haben.
Mhm.
Auch schön, wie die da so fast schon so rebellisch dastehen und überhaupt nicht den Eindruck machen, als ob sie genauso Soldaten wären wie die anderen, die ihnen da gegenüberstehen. Ne? Also sie wirken ja schon fast eher wie Zivilisten in so einer Szene.
Mhm.
Ja. Jetzt mischt sich Kat ein.
Mhm.
Ja, und auch schön, wie sie ihn jetzt komplett auseinandernehmen.
Mhm.
Obwohl er ja streng genommen noch deren Vorgesetzter ist.
Ja.
Aber er hat sämtliche Macht verloren über die.
Ja.
Weil letzten Endes, mit was kann er ihnen drohen, ne?
Ah,
dass sie aus der Armee geschmissen werden?
Ja, gut,
dass mit
Kriegsgericht hat er eben.
Ja, genau, gut, ja. Dann werden sie halt von den eigenen Leuten erschossen und nicht von den Franzosen.
Mhm.
Was ist das Schlimmste, was passiert? Dann geht's wenigstens schnell. Dann verrecken sie nicht da irgendwo im Schlamm.
Ja.
Also er hat ja, ne, das zeigt ja auch so eine gewisse Absurdität. Er hat gar kein Drohpotenzial.
Ne? Ja.
Und das erkennt er ja tatsächlich selbst dann auch, deswegen haut er ja ab, bevor er, er weiß natürlich auch, was das mit seiner Macht über seine Truppe da macht.
Mhm. So, man sieht, es ist sehr schön, dieser Unterschied zwischen den Erfahrenen und den Neuen. Mhm. Ich glaube, das war Paul auch, ne? Der gerade so am Nähen war und er hier putzt seine Schuhe. Ich weiß gar nicht, was die da machen.
Ich glaube, der eine putzt die Brille.
Ach so, genau, richtig. Und er.
Der, ja, keine Ahnung, was sie da.
Ach, er spielt Feuerwerk oder irgendwie. Ja,
keine Ahnung.
Ich glaube, er hat ein bisschen Schwarzpulver.
Der eine rasiert sich.
Ja.
Was machen die da? Ach, wieder Ratten. Ratten zerschlagen wahrscheinlich.
Und er schärft seinen Spaten.
Ja. Klar, wir haben ja gelernt, ne, dass man lieber das anstatt dem angesäbelten Bajonett nimmt, anstatt dem angesägten. Ne?
Weil es schneller geht. Ja. Also ich muss also auch ganz ehrlich sagen, ich möchte sowas nie erleben.
Ja.
Also ich will nie in so einer eingeklemmten Situation sein und wissen, hier ringsum ist nur der Tod. Mhm. Und auch diese Situation, ja, du musst töten, um selber zu überleben, das ist einfach so weit weg von mir. Mhm. Also das will ich auch auf keinen Fall in meinem Leben erleben.
Also bei ihm, finde ich, haben sie es dann besser getroffen mit dem Alter. Der sieht wirklich aus wie ein Kind noch oder wie ein Jugendlicher.
Ja. Ne? Aber vielleicht ist das auch, vielleicht würde das auch dafür sprechen, dass die anderen ein bisschen älter sind. Einfach, weil dann der Kontrast ein bisschen deutlicher ist.
Ja gut, aber trotzdem macht das, finde ich, sehen die trotzdem nicht aus wie, haben sie auch in der Schulszene nicht ausgesehen wie 19-Jährige.
Ja, nee. Also, ne?
Oder 18-Jährige. Auch schön, wie ihm einfach einer aufs Maul haut.
Ja. Und der Satz, ne? Jetzt ist Ruhe im Puff.
Ja.
Den haben wir doch auch bei Das Boot, oder?
Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen.
Deswegen, ich frage mich, ist das ein, oder kannst du dich erinnern, ist das ein Satz aus dem Buch, oder?
Das kann ich dir auch nicht sagen aus dem Kopf.
Hm. Weil irgendwie, der ist es, also da auch gerne einen Kommentar da lassen, wenn jemand Näheres weiß, wo dieser Satz noch alles fällt. Jetzt ist Ruhe im Puff. Ach, und hier dieser blöde Stacheldraht, ne?
Ja.
Es ist echt unglaublich.
Ja, vor allen Dingen, der ist ja auch nicht gerade gezogen. Der ist ja so komplett auch, ich meine, da sind die wahrscheinlich ja schon ein paar Mal durchgebrochen immer wieder. Jetzt haben wir die Handgranaten.
Mhm. Da haben wir auch den Spaten.
Ja. Und wir haben wieder, das ist gut mit dem Spaten, und wir haben wieder eine Kampfszene, an deren Ende.
Und das ist jetzt wirklich im Graben Mann gegen Mann, ne?
Ja. Da haben wir das Bajonett.
Ja.
Ja, und wieder eine Kampfszene, an deren Ende, hier haben wir den Dolch auch noch,
ja.
An deren Ende letzten Endes nichts am Krieg ändern wird.
Nee, genau, ja.
Außer eben, dass wieder mal ein paar neue Tote sind.
Genau. Also man müsste eigentlich sagen, dass auch dieser Film und auch diese Geschichte im Prinzip mal von allen irgendwie angeschaut werden sollte oder gelesen werden sollte, die irgendwie, sag ich mal, antieuropäisch eingestellt sind, weil wir sehen ja, wie sinnlos das ist, wenn jeder versucht, einfach nur seine Interessen mit Gewalt durchzudrücken. Es bringt nichts. Und es hat für alle Seiten nur Nachteile.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, was so die Kasi Belli eigentlich waren für diesen Krieg und wie dieser Krieg überhaupt zustande kam. Und auch das ist ja durchaus nicht ganz uninteressant zu überlegen in diesem Krieg. Und was mir jetzt auch gerade so einfällt, ist, wenn wir nochmal an diesen Anfang zurückdenken in der Schule, von wegen der Kulturnation. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Weil im Ersten Weltkrieg kommt ja dann von Seiten der Alliierten das Bild des Hunden auf für die Deutschen, worüber man sich in Deutschland sehr echauffiert hat, weil man sich eben als Kulturnation sah und es quasi ja Völker in deutschen Gebieten waren, die sich den Hunden entgegengestellt hätten und so weiter und so fort. Und das quasi schon so als eine Art von Eskalationsstufe gewertet wurde, dieser Vergleich, mit der man begründen konnte, Einsatz von heftigeren Waffen. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Gas oder der Flammenwerfer oder sonst was war, aber das finde ich ganz interessant, ne? Wie man sich quasi so eine Bezeichnung als Grund nimmt, dann auf dem Schlachtfeld viel weiter zu eskalieren.
Also so Legitimationsgründe, ne?
Auch wenn ich so an aktuell in Europa während Kriegsereignisse denke.
Das stimmt.
Und das war ja dann auch, es war ja tatsächlich dann auch so, wenn dann die Alliierten gleichgezogen sind mit Waffen, die dann Deutschland eingesetzt hat, ne, Gas, Flammenwerfer etc., dann wurde das auf deutscher Seite als eine weitere Eskalation von Seiten der Alliierten gesehen und als Grund, selber weiter zu eskalieren und die nächste Stufe zu nehmen. Also, also auch ein völliges Abkoppeln von jeglicher Logik im Prinzip.
Ja.
Auch eine sehr schöne intime Szene, ne?
Und die sich auch in den nächsten Tag jetzt gleich reinziehen wird, ne? Ich glaube, wir haben ja gleich auch dann einen Tag. Und irgendwie, wir haben auch hier, es ist absurd, aber wir haben hier so einen Moment der Ruhe.
Ja.
Ne, wir haben auf einmal den ganzen Gefechtskram ganz weit weg.
Ja, wir haben ja tatsächlich mal ein sehr, sehr persönliches Erlebnis des Sterbens. Ne? Denn die anderen, das geht schnell, da rennt man durch, ja, da schießt man ja aus der Ferne, ja, die sind sofort ja tot. Und das ist jetzt hier ja alles nicht, oder man muss schnell vorbeirennen und man sieht nicht, ob die wirklich tot sind oder da verrecken langsam.
Ja.
Und das ist jetzt ein Moment, wo nichts davon ist. Es ist nicht aus der Ferne, es ist nicht schnell weg, er muss nicht schnell weiterrennen. Er sieht genau diesen Kampf und ich meine, wir wissen jetzt nicht genau, was er eigentlich, wohin der jetzt genau erwischt hat, aber man könnte vielleicht sogar vermuten, wenn er jetzt ins Lazarett direkt käme, würde er vielleicht überleben können. Der Soldat.
Vielleicht, ne? Ja. Ja, ja.
Er sieht jetzt ja nicht unrettbar verwundet aus, ne?
Ja. Ja, wo wir hier auch gerade an dieser Szene sind, sind wir auch so ziemlich in der Mitte.
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, ja. Ja, Preise. Da haben wir einmal die Primetime Emmys von 1980. Da gab es den Emmy für den herausragenden Schnitt für eine Miniserie / Special. Und dann gab es noch Nominierungen für eine herausragende Art Direction für eine Miniserie oder Special. Da hat Gorgon the Savage gewonnen, also eine Gorgon-Verfilmung. Herausragende Regie für eine Miniserie /Special. Da hat Marvin J. Chomsky für Attica Revolte hinter Gittern gewonnen. Herausragendes Drama oder Comedy Special, auch interessante Kategorie. Da hat The Miracle Worker gewonnen. Herausragende individuelle Leistung, kreatives technisches Handwerk. Da hat Live from Lincoln Center and Live from Studio 8H A Tribute to Toscanini gewonnen, also eine Konzertübertragung offenkundig. Herausragender Nebendarsteller in einer Miniserie, da war Borgnine nominiert, da hat George Grizzard für The Oldest Living Graduate gewonnen. Und herausragende Nebendarstellerin in einer Miniserie /Special, da hat Patricia Neal gewonnen. War nominiert, Entschuldigung, und gewonnen hat Mare Winningham für Amber Waves. Was ich eine interessante Nominierung finde, denn Frauenrollen spielen ja jetzt nicht wirklich sind jetzt nicht wirklich groß präsent in diesem Film. Und ja, und dann gab es noch die Golden Globes 1980, da ist der bester TV-Film geworden. Ja, das war's.
Ja, super, vielen Dank. Ich habe gerade noch so einen Gedanken, bevor ich den vergesse, würde ich den gerne anfügen.
Ja.
So unter Gesichtspunkten, sag ich mal, auch der, ich sag mal, pädagogischen Bedeutung, ne, dieses Films, finde ich es gut, dass er immer wieder neu inszeniert wird.
Also die Geschichte, das Buch neu verfilmt wird.
Genau, ja. Ich würde jetzt auch vielleicht schon mal vorab so ein kleines Resümee, das werde ich am Ende aber auch noch mal sagen. Ich muss sagen, dass mir diese Verfilmung von 1979 besser gefällt als die Netflix-Verfilmung, die aktuelle.
Na gut, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Da mangels Kenntnis der Netflix-Verfilmung.
Ja, nee, das ist richtig. Ich meine, auch die Netflix-Verfilmung lässt sich sehr gut gucken. Aber also wenn ich jetzt einen direkten Vergleich mache, dann würde ich sagen, ist diese hier stärker. Trotzdem, ne, deswegen habe ich das auch gemeint, finde ich es gut, weil ich in diesem Werk wirklich ja, besondere pädagogische Bedeutung sehe.
Also du meinst jetzt die Geschichte, nicht diesen speziellen Film?
Genau, die Geschichte, ja. Dass das super ist, sich mit dem auseinanderzusetzen, weil es einfach erfahrbar zeigt, weil wirklich das, was wir in der Einleitung, ne, die Einleitung des Buches, die wir auch am Anfang sozusagen zitiert bekommen haben, genau das kriegen wir hier spürbar, diese unfassbare Sinnlosigkeit. Es geht ja nicht vor und zurück.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja interessant, wenn man weiterdenkt, ne? Eine Generation, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Das ist ja auch interessant, wenn man bedenkt, wie es weiterging. Ne? Dass es ja nun den Zweiten Weltkrieg gab. Ja. Und das auch ja außerhalb Deutschlands nicht jedes Land eine friedliche Entwicklung hatte, sondern dass wir in Italien faschistisches Regime hatten, dass Spanien im Bürger, wobei Spanien jetzt im Ersten Weltkrieg jetzt nicht groß aktiv war, aber dass auch Spanien im Ersten Weltkrieg schwer gezeichnet wurde, nicht im Ersten Weltkrieg, sondern Spanien dann im Bürgerkrieg schwer gezeichnet wurde und eine Diktatur errichtet hat, dass es in Portugal eine Diktatur gab, dass die Sowjetunion entstanden ist, was ja nur auch eine Folge des Ersten Weltkriegs ist, weil ja nun die Deutschen Lenin ja haben nach Russland einreisen lassen, auch mit dem Ziel, dass Russland dadurch geschwächt wird. Polen wird später auch nochmal eine Diktatur entstehen. Österreich wird eine Diktatur entstehen und so weiter und so fort. Also das ist ja auch nicht ganz uninteressant.
Ja, ja eben. Und ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber mir geht es oft so, dass der, ich sag mal so, der Erste Weltkrieg oft so im Schatten des Zweiten Weltkriegs steht.
Hier ja, das ist aber in anderen Ländern gar nicht mal so. Das ist, kann man jetzt sogar fragen, woran das liegt. Ich habe ja eine Vermutung, dass das auch damit zu tun hat, dass der Erste Weltkrieg ja so gut wie kaum auf deutschem Boden gespielt hat. Während hingegen im Zweiten Weltkrieg ja dann die deutschen Städte zerstört wurden auch dann später. Und dass das eben auch ein Grund ist, warum das so ein Missverhältnis ist in der Wahrnehmung. Was ja dann auch zu diesem ganzen im Felde unbesiegt und Dolchstoßlegende und diesem ganzen Quatsch geführt hat. Dass man eben, dass eben viele diesen Krieg nicht wahrgenommen haben, wie er war, weil er eben nicht in Deutschland existiert hat, sondern eben fern der Heimat war. Und nach dem Motto, wieso haben die denn kapituliert, wenn das doch niemals der Krieg ins Reich gekommen war? Der war doch immer außerhalb unserer Grenzen.
Ja, ist ein guter, ist ein sehr guter Punkt.
Ich habe auch irgendwo mal die These gelesen, dass man im Prinzip beide, diese ganze Zwischenkriegszeit mit den beiden Weltkriegen als eine Ära betrachtet, sozusagen. Würde ich jetzt so nicht sehen. Gibt natürlich Linien da, die da auch von da zu da geführt haben, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist im Prinzip ein großer Krieg gewesen, der nur mit einer, mit einer leichten Friedensperiode dazwischen oder so ähnlich. Das würde ich jetzt nicht behaupten.
Nee, das ist richtig. Also wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann mal die Zeit, wo man dann bestimmte historische Ereignisse neu zusammenfasst. Aber ich glaube, das wird den Einzelepisoden, sage ich mal, nicht gerecht. Deswegen finde ich diese Unterteilung schon ganz in Ordnung. Und man muss ja sagen, man historisch gesehen sieht man ja alles immer im Kontext. Ne? Also auch wenn man das dann unter einen Begriff packt. So, Paul hat jetzt hier relativ lange in diesem Loch mit dem sterbenden Soldaten verharrt. Und jetzt haben wir die Szene mit dem Kaiser, ne?
Ja. Ja, da haben wir den Kaiser.
Ja, aber da hinten ist auch was kaputt, ne? Man sieht es, wir haben ein paar Ruinen.
Ja. Das ist ja auch so eine Frage, wo sind die eigentlich jetzt, ne?
Ja.
Das wirkt schon sehr absurd da mit diesen Mini-Motorrädern. Ja. Das wird schon fast was von so einer Zirkus-Clown-Nummer, ne? Aber vielleicht liegt es auch, ich glaube, das lag auch ein bisschen in der Perspektive, kann das sein? Weil jetzt gerade eben sahen
die nicht so die, aus. Weil man ja auch irgendwie diese Pikiniere da mit drauf haben wollte, ne? Aber du hast recht, es wirkt sehr zirkushaft.
Es fehlt natürlich auch die Standarte, ne? Am Kaiserfahrzeug.
Ja, ja. Hessenplatz. Dambville-Azan.
Also wären wir mindestens in Belgien.
Ja.
Wenn nicht sogar in Frankreich. Sch-
Charcuterie. Hinten haben wir einen Friseur, ne?
Charcuterie. Muss ich gerade selber mal gucken, was das heißt.
So, die Kapelle spielt, während der Kaiser jetzt die Soldaten abschreitet und Auszeichnungen verteilt.
Ja. Was übrigens nicht ganz passt, denn Wilhelm II. Mochte wohl Medaillen lieber, als diese Anstecknadeln. Und wenn man ganz genau auf Wilhelms Abzeichen sieht, dann entdeckt man da wohl Hakenkreuze. Also offensichtlich ein recyceltes Requisit aus einem Zweiten Weltkrieg-Film.
Okay, ja, ich finde da jetzt nichts. Ich gucke mal ganz genau. Ja, ich glaube,
das mit den Adlern wahrscheinlich. Diese blauen mit dem weißen Adler.
Ach, das. Ah, okay, ja. Aber ich erkenne das nicht.
Ja, also. ich erkenne es jetzt so auch nicht, aber das haben manche geschrieben. Und die Charcuterie übrigens ist eine Wursterei. Also, quasi eine Metzgerei.
Okay. Ja. Kein Haircutter.
Ja, das sollen die Adler sein, die das Hakenkreuz.
Okay, mehr.
Ja. Und was wir natürlich auch sehen hier.
Ah, ist, okay, ich kann es erahnen, aber ich hätte es nicht erkannt.
Was wir jetzt natürlich auch gesehen haben, war ein historisch akkurates Detail, nämlich der linke Arm des Kaisers, der ja auf seinem, auf dem Säbel da geruht hat, ja. Denn wir wissen ja, dass der Kaiser da, was war das denn, war das eine Verletzung oder war das angeboren, das weiß ich jetzt gar nicht.
Weiß ich gerade auch nicht.
Auf jeden Fall irgendeine Einschränkung im linken Arm hatte, weshalb er ja oft dann auf Fotos und bei öffentlichen Auftritten den auf diesem Paradesäbel hat liegen lassen, damit das nicht so auffällt. Da fällt mir auch ein, gerade ist ja zeitlich noch nicht ganz so weit entfernt, ist ja erst 20 Jahre später, dann FDR, also Franklin Roosevelt, hatte ja auch, der war ja auch, der Polio, glaube ich, es war Polio. Und der hatte dann, damit das nicht so auffällt, hatte er ein Auto, was man ohne Pedale bedienen konnte, sondern nur mit so Hebeln.
Ja, diesen Schnitt jetzt hier gerade, ja. Den fand ich sehr, sehr außergewöhnlich.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du den auch gesehen?
Nee, was?
Jetzt in dieser Einstellung, direkt ein Jump Cut, aber, nee, noch nicht mal, einfach nur ein Schnitt.
Ja.
Und, ich weiß nicht, das ist ungewöhnlich.
Vielleicht ist das aber auch wieder was geschnitten wurde für die. Aus dem Director's Cut raus, weißt du?
Ja.
Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher im Kopf. Ich kann mich nur an diese zwei Szenen erinnern.
Auch schön, wie hier die Mütze mit der Salzkruste vom Schwitzen. Ja. Ist auch jetzt gut, wie sie den einen abfüllen, damit er nicht mitkommt.
Ja. Das sieht so aus, als ob einer von uns ein menschliches Opfer wird bringen müssen. Ja, auch schön, wie er schon gar nicht mehr richtig trinken kann und wahrscheinlich schon mehr auf dem Kinn als im Mund landet.
Tja, der ist eingepennt und die drei Jungs gehen mit ihren Stiefeln vollgepackt mit Brot und Wurst durch das Wasser.
Das wirkt jetzt auch überhaupt nicht wie im Krieg, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ja.
Das könnte jetzt schon fast so eine Jugendkomödie sein, ne?
Ja, ja, ne? Genau.
Wir gehen ins Mädchencamp rüber oder so.
Ja, genau.
Ich überlege gerade, gab es bei Dunkirk nicht auch so eine ähnliche Szene, wo jemand da in einem Haus von einem anderen ist? Da verwechsel ich das mit einem anderen Film.
Ich weiß nicht, wird da nicht auch irgendein Verwundeter von der Frau dann irgendwie verarztet oder irgendwie so?
Ja, ich weiß es
nicht. Aber es kann auch sein, dass ich das auch mit irgendwas anderem wieder verwechsel, ne? Was ich mich halt frage ist, ich meine, die Offiziellen hätten das ja bestimmt nicht gern gesehen, ne?
Nein, natürlich nicht.
Aber das zeigt doch auch, dass eigentlich alle an dem Menschlichen interessiert sind.
Ja, ja.
Weißt du, es geht,
weil der Krieg sie ja entmenschlicht.
Ja, genau.
Das ist ja auch eine ganz interessante Sache, dass in den späteren Kriegsjahren ja dann durchaus Geschlechtskrankheiten auch zu einem Problem wurden an der Front. Mhm, ne? Und es dann durchaus auch Inspektionen gab, dann die sogenannten Schwanzparaden, die dann tatsächlich dann geguckt wurde, ob jemand Anzeichen für Geschlechtskrankheiten hatte.
Ja. So, die ersten beiden verschwinden.
Mhm. Auch schön, dass die sich überhaupt nicht verstehen eigentlich, ne? Ne, weil, also ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass die Französisch sprechen, die Jungs. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, ich glaube, einer von den Jungs konnte irgendwie so ein paar Phrasen, aber sonst auch nicht viel. Und man muss ja auch sagen, das ist natürlich auch super, dass es heute, ich meine, es gibt es immer noch, dass sich viele Leute nicht verstehen, aber dass generell doch viel mehr Menschen auch andere Sprachen können. Also man muss sich das ja mal früher vorstellen in Europa, da hat ja quasi keiner den anderen wirklich verstanden.
Und man hätte ja auf Latein reden können.
Genau, richtig, ja.
Zumindest die gebildeten Leute. Oder auf Altgriechisch.
Ja, natürlich, ja. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Bewegung, also dass er sich jetzt zum Feuer begibt, ne, um sich zu wärmen. Also auch sozusagen hier diese Sehnsucht nach einem warmen, trauten Heim, ne, und auch nach Begegnung und menschlichem Miteinander.
Ja, nach der Wärme des Feuers oder der menschlichen Wärme.
Genau, richtig. Oder letztendlich auch hier der Wärme der Liebe oder Feuer der Liebe.
Naja, Liebe.
Ja.
Da will.
Für den Moment, sag ich mal. Ne?
Ja, also. Neunzehn ist er jetzt also schon.
Jetzt hat er aber irgendwie mehr gerechnet, ja. Ne? Hat er jetzt 25 gesagt?
24 müsste es sein, ne? Er hat ja 10, 9 und dann nochmal eine Handvoll.
Ja, er hat drauf gerechnet, ne?
Ja, gut, warum nicht, ne?
Ja, gut, wenn der Schauspieler 28 sein soll.
Ja, und ich meine, im Krieg altert man ja auch durchaus, also. Ne?
Ja.
Der Salat hat die irgendwie nicht so interessiert, alle.
Nee. Ja, im Zweifel muss man ja auch sagen, dass die Jungs hier die Wurst, das Brot und den Salat auch wahrscheinlich nicht unbedingt aus deutschen Reserven haben, sondern dort vor Ort auch irgendwo wahrscheinlich geklaut haben, ne?
Bin ich mir nicht sicher, ob du das da noch findest in diesen Ruinen.
Ja, ja, gut, ja. Ja.
Also da, was ja, da wir jetzt sehen,
nee, da, genau, findest, da findest du ja
keine Würste und Kohlköpfe mehr.
Nee. Aber auch eine, also eine echt, also jetzt mal so unter filmischen Gesichtspunkten eine klasse Kulisse, ne?
Ja, durchaus. Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, ich habe ja erzählt, das war in Tschechoslowakei.
Ja.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das da im außer abseits vielleicht von Prag und Bratislava und vielleicht noch so zwei anderen Vorzeigestädten, wie das da aussah, ne? Ob da vielleicht noch immer Städte vom Zweiten Weltkrieg zerbombt waren, ne?
Ja, gut, ja.
Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Also, das könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, dass das einfach irgendwo so eine Siedlung ist aus dem Zweiten Weltkrieg, wo man.
Ach so, wo einfach noch nichts
gemacht wurde. Einfach aber, noch
guck mal, nicht da vorne, ich glaube, da war Graffiti. Also, wenn das jetzt nicht. Also, in einem der Ruinen war Graffiti. Mhm. Es könnten aber auch so. Irgendwie so Fliesen oder was gewesen sein, aber es sah aus wie Graffiti. So, und hier auch wieder, also technisch schon der Hammer, ne?
Eigentlich überraschend, ne, dass das eine TV-Produktion ist.
Da, ja,
da ist ja richtig viel Geld offenkundig in die Hand genommen worden.
Ja.
Gut, andererseits merkt man es an den Schauspielern, ne? Da sind ja, ich meine, Ernest Borgnine ist der größte Star, Donald Pleasence ist natürlich auch nicht, und Ian Holm, aber das sind jetzt nicht, es sind auch zu der Zeit nicht die AAA-Stars gewesen. Ne? Mhm. Also es ist kein Michael Caine, es ist kein Sean Connery, es ist kein, wen könnte man noch da nehmen? Ne? Aber du weißt, was ich meine, es ist kein Spencer Tracy,
gab es da schon nicht mehr. Aber das hat sich ja, glaube ich, dann sowieso später, meine ich, ein Stück weit gewandelt, dass ja gerade bei solchen historischen Filmen man eher auch dazu tendiert, eher unbekanntere Leute zu nehmen, weil man dann die Möglichkeit hat, die Figuren neuer auszugestalten. Weil wenn du bekannte Leute nimmst, dann hast du natürlich auch immer so eine Rollenerwartung, ne?
Ja, weiß ich nicht, ob das so generell ist. Also
ich sag mal so, bei Soldat James Ryan, klar, da funktioniert das ziemlich gut, ne? Das wäre jetzt sozusagen ein Beispiel, was dagegen sprechen würde.
Dunkirk hatten wir jetzt erwähnt als Beispiel in die von dir genannte Richtung. Aber ich würde sagen, das ist halt je nachdem, ne? Der schmale Grat wäre ja auch so ein Ding, wo ein Star, wo quasi so ein All-Star-Cast ist.
Ja. Also auch wenn einige dann nur für den Namen scheinbar kurz einen Auftritt hatten am
Ende. Und 1917 wiederum ist ein Film ohne große Stars.
Hm. Ja. Aber das wäre mal eine interessante Diskussion, inwieweit man Filme da also Kriegsfilme da rein oder historische Filme einkategorieren kann oder einteilen kann in eher Starbesetzungen und eher Newcomer oder unbekannte Leute. Und ob das einen Unterschied macht.
Ich bin gerade auf die Wikipedia-Liste von Liste von Kriegsfilmen gegangen.
Ja.
Interessanterweise fängt diese Liste mit der Antike an. Also Verfilmungen.
Ja.
Ne? Ja. 300 ist da als erster genannt.
Echt? Ja. Okay, also, ja, ich weiß nicht, 300 ist
Also, ich sag mal so, es ist natürlich nicht ganz falsch, aber
Also, 300, wie gesagt, ich finde den auch einen guten Film, aber ich würde ihn in einen ganz anderen Kontext packen und wir können den auch gerne mal besprechen.
Ja, musst du mir ja nur vorschlagen.
Ja, mache ich das mal.
So, ich gucke jetzt mal, welche die auch Also, ich gucke da nebenbei mal so ein bisschen.
Ja, mach das.
African Queen ist ein Kriegsfilm, wusste ich gar nicht. So.
Ja, Cut ist auch schon ein bisschen durcheinander, glaube ich.
Mhm.
Jetzt beladen wir wieder hier einen Eisenbahnwaggon.
habe hier eine deutsche Rote Baron-Verfilmung von 2008 mit Matthias Schweighöfer und Til Schweiger. Spricht jetzt eher gegen deine These. Mhm. Der ist, die Liste ist alphabetisch, deswegen muss ich, dauert das leider okay, ein bisschen, bis ich da
ein paar Sachen gefunden. Ja.
Flyboys, Helden der Lüfte von 2007 mit James Franco und Jean Reno. Mhm. Gefährten. Das war ja hier, ich glaube, war das nicht dieser mit dem Pferd? Ja, da ist Warhorse im Original.
Ah,
von Spielberg. Stimmt.
Ja, aber
der hat der auch ist, jetzt, aber auch ja, gut. Der hat jetzt aber auch, ja gut, Tom Hiddleston ist durch das MCU natürlich bekannt, aber ist aber, glaube ich, auch danach erst Loki geworden.
Okay, ja.
Ansonsten sind da, wären das tatsächlich auch einer mit eher Unbekannten.
Hm. So, wir sind jetzt in Deutschland, also weit weg von der Front, in einem katholischen Krankenhaus. Und es sieht hier schon viel aufgeräumter aus. Also wir sind nicht mehr in diesem Frontbereich.
Ja. Wir sind vor allen Dingen auch in einem echten Krankenhaus und nicht in der Kirche.
Stimmt, ne? Genau, nicht so, genau, und auch nicht so lazarettmäßig, ne?
Merry Christmas so. Mit Benno Fürmann und Diane Krüger.
Ah, ja.
My Boy Jack mit Daniel Radcliffe, Kim Cattrall, Carey Mulligan.
So, und jetzt erfahren wir ja, dass hier der Erste aus dem Zimmer in einen Sterberaum gebracht wird.
Die Sterbekammer.
Genau, Sterbekammer.
Das Versprechen eines Lebens von 2014 mit Russell Crowe und Olga Kurilenko. Mhm. Wonder Woman wird hier auch genannt von 2017. Ja gut, der spielt im Ersten Weltkrieg, stimmt. Mit Gal Gadot, Chris Pine, Danny Huston. Mhm. Ja, das sind die zum Ersten. Ich gucke auch mal, was die zum Zweiten Weltkrieg habt, die Liste. Mhm. Oh, das hat sogar einen eigenen Artikel.
So, jetzt wiederholt sich das Spiel mit dem Sterbezimmer. Oder Sterbekammer. Die holen wieder einen ab. Den Franz Wächter.
So, mal gucken, was ist das? Das sind jetzt eher Unbekannte. Also für den Zweiten Weltkrieg würde ich sagen, gilt deine Regelung eher nicht. Wenn ich das hier so sehe, ich guck noch mal. Na, also da haben wir dann sowas wie Herz aus Stahl mit Brad Pitt, Shia LaBeouf, Michael Peña. Dann haben wir Midway mit Woody Harrelson, Patrick Wilson, Dennis Quaid, Aaron Eckhart. Dann haben wir Hacksaw Ridge, der ging schon eher in Richtung deiner Theorie. Da haben wir nur Andrew Garfield als bekannteren Namen. Oder Monuments Man mit George Clooney, Matt Damon, Bill Murray,
Ach, stimmt. Goodman,
Jean Dujardin.
Ja, Markus, ich muss ja jetzt einmal einhaken, was wir vielleicht hier nochmal ansprechen könnten, jetzt gerade bei dieser Szene, weil wir jetzt so die Ersten haben, die halt durchdrehen und sich auch selbst verletzen wollen. Mhm. Na? Und wir kennen ja dieses Soldatenzittern auch, das haben wir hier jetzt nicht, aber es ist im Prinzip gut, dass dieser Film auch diese ganzen seelischen Wunden ein Stück weit aufführt, ne?
Ja gut, alles andere wäre ja auch eine Verachtung für das Buch.
Ja, natürlich.
Also,
Ja.
Und vor allen Dingen, wir haben ja ganz am Anfang, es geht ja genau darum, ne? Das ist ja, das sagt er, das war ja am Anfang dieser, Entschuldigung, das war ja am Anfang dieser Satz, ne? Eine Generation, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Also es geht ja eben gerade nicht um die körperlichen Verletzungen, sondern es geht darum, was dieser Krieg mit einer ganzen Generation gemacht hat. Und diese Generation wird ja nicht umsonst, zumindest im englischsprachigen Bereich, als die Lost Generation benannt. Mhm. Die Generation, die verloren ist.
Ja.
Ja. Oder, oder We Have All the Flowers Gone ist ja auch ein Lied, was sehr eindrücklich über das Thema berichtet, dann, was da passiert ist. Und es ist ja eben auch der erste Krieg, der eben wirklich diese Knochenmühle, diese Maschinerie, die den Krieg industrialisiert hat. Ja, also das, was, jetzt muss ich gerade überlegen, so rund 50, 60 Jahre vorher in der zivilen Industrie passiert ist, die Industrialisierung, das überführt dieser Krieg. Ich glaube, das war jetzt gerade kein Jump Cut, sondern das war jetzt wirklich auch ein Schnitt aus einer
Dann macht er das öfters. Ja, okay.
Was wollte ich jetzt sagen? Was der Krieg dann aus dem Zivilleben in, also aus der Wirtschaft in den, ins Militär überführt und da zu einer grausamen Präzision wird, was er dann später noch extremer wird mit satellitengestützten Raketensystemen und dass man quasi gar nicht mehr oder Drohnen dann, dass man quasi gar nicht mehr in dem Land sein muss, um Krieg zu führen. Oder was die Nazis dann auf einem ganz anderen Bereich dann professionalisiert haben, in Anführungsstrichen, mit der Shoah.
Ja. Ja, stimmt.
Und man muss ja auch sagen, dieser Krieg war ja, das war ja ein Weltenbruch, das war ja ein Riesenumbruch, eine Zeitenwende. Deswegen sind ja auch viele Intellektuelle ganz freudestrahlend in diesen Krieg gegangen, weil sie sagten, danach kann es nicht mehr so weitergehen wie vorher und der Muff des Kaiserreichs fällt dann endlich ab. Was ja auch nicht falsch war, ne? Dann der Krieg endet ja nun mal auch mit der Revolution und der Ausrufung der Republik in Deutschland.
Ja.
Oder der Zerschlagung von Österreich-Ungarn.
Hier gerade bei dem Ankunft in Klosterberg am Bahnhof ist mir aufgefallen, also auch schon beim ersten Mal schauen, bei der Abfahrt war das noch so ein bisschen freudiger, ne? Da waren die Leute, die haben sich verabschiedet und so weiter. Und jetzt kommt er da einsam an. Irgendwie, ne? Und das ist eigentlich auch ganz gut gemacht.
Ja. Wir sehen auch so ein bisschen, dass der Lack auch ab ist überall, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, wir sehen auch, das sieht jetzt auch nicht unbedingt besser aus, wie das, was die an der Front kriegen. Ne? Man sieht es jetzt erst so richtig. Dass
ja,
zu Hause
ist das, eingespart ja, rationiert wird so, ne? Oder genau, ja.
Ach, das war seine Schule. Hast du gesehen? Gymnasium.
Ja, stimmt, ja. Gymnasium stand drüber. Kommt er nach Hause.
Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass er ja gar keine Pickelhaube mehr trägt.
Stimmt, ja. Ja, sein alter Helm ist ja auch durchschossen worden, ne? Da war ja glaube ich, ein Loch drin, ne? Deswegen hat er wahrscheinlich mal einen neuen gekriegt.
Sondern wir sehen, dass er sich schon anfängt, sich unwohl zu fühlen. In diesem zivilen Setting, ne? In der zivilen Umgebung. Wie er jetzt ganz langsam überhaupt, dass er den Helm überhaupt noch trägt die ganze Zeit.
Ja, ja. Ich muss auch sagen, man hat im ersten Moment den Eindruck, guck mal, wie er das Gewehr umschließt.
Dass er sich da festhalten will dran, ne?
Ja, und vor allem auch, Ich hatte beim ersten Mal schauen, hatte ich den Eindruck, er geht mit dem Gewehr hoch. Also weil ich meine, kein Soldat geht irgendwo rein oder rückt vor, sag ich mal, ohne ein Gewehr. Und wie absurd das ist, ne? Dass ich selbst ich diese Assoziation kriege bei diesen Bildern, obwohl er nach Hause kommt.
Ja, das ist eben, und man hat ja das Gefühl, dass die Jungs schon so durch sind durch diesen Krieg, dass sie eigentlich schon fast kein Problem damit mehr haben, wenn das jetzt halt noch ewig so weiterging da mit den Schützengräben und irgendwann ist man halt zu alt zum Kämpfen, dann geht man in Rente oder man wird halt vorher erschossen. Ne? Ja, hat schon das Gefühl, dass sie diese Ausweglosigkeit akzeptiert haben. So, und das ist ein BH, den es so damals noch nicht gab, den wir da durch die Bluse sehen.
Okay.
Das ist ein moderner BH.
Also auch ein Filmfehler. Ja.
Auch ein weiterer Filmfehler ist in dem Jahr begründet, in dem er spielt, mit 1916. Denn wir hatten das ja darüber gesprochen, wie die Jungs irritiert sind, als sie da die Soldaten sehen, die da aus dem Waggons da die verwundeten Soldaten rausgetragen werden und so. Und wenn sie 1916 sich erst einschreiben, dann hätten sie da aber schon vorher von gehört, dass der Krieg halt sehr verlustreich ist bereits und so lange geht. Ne?
Also, okay, ja.
Da kann man jetzt drüber streiten, weil im Roman ist es, wie gesagt, gehen die gleich 1914 los. Und der trägt ja auch noch immer die Uniform, ne? Ja, und auch der erste Gedanke der Mutter, ne, dass der Sohn verwundet ist, wenn er heimkommt.
Und gleichzeitig auch natürlich schwingt in dieser Frage mit drin, eben nach dieser seelischen Verwundung.
Ja, oder vielleicht sogar die Hoffnung, dass er verwundet ist und dann nicht mehr zurück muss.
Oder so. Ja, auch sehr gut.
Ja, haben wir sehen.
Auch das Lügen jetzt, ne?
Dass er es seiner Mutter einfacher machen will, weil er weiß, weil er vielleicht auch insgeheim vermutet, dass er sie sowieso nicht mehr wieder sieht. Unabhängig davon, wer von beiden als erster stirbt.
Ja, guck mal, wer es runterspielt auch, ne? Das sind alles nur Gerüchte.
Ja, und das ist das, was ich meine, ne? Was ich gerade meinte, ne? Das würdest du, wenn der Film 1916 spielen, also wenn die Geschichte 1916 gespielt hätte im Roman, wird das so nicht funktionieren eigentlich, aber gut. Ist sowieso eine interessante Frage, warum die das jetzt unbedingt auf 1916 geändert haben.
Das finde ich jetzt auch cool, diese Unterhaltung, ne? Dass der Vater gerne mit seinem Frontsoldaten angeben wollte. Und jetzt sieht aber Paul sich auch selber als Zivilisten. Und ich weiß nicht, ob er das wirklich so.
Ja, aber auch da sehen wir ja schön, dieses Bild finde ich auch sehr schön, da diese drei alten Männer mit dem jungen Mann, das ja auch zeigt, was dieser Krieg mit dem Land gemacht hat, dass nämlich alle jungen Männer an der Front sind, ne? Wo wir mit wie wieder bei We Have All the Flowers Gun sind. Ne, also das zeigt ja auch, was das dann mit einer Gesellschaft dann auch macht, wenn da wirklich die jungen Leute alle im wahrsten Sinne des Wortes ausbluten. Und hier haben wir natürlich auch dieses dumme Gequatsche von dem Typen, der offenkundig nicht an der Front war, der
richtig, und ihm jetzt erklärt, wie die Front, wie es funktioniert, ne? Also und weißt du was, da passt diese Sportallegorie eigentlich wieder ganz gut. Weil es ist ja auch genauso dieses, diese Mentalität des, weiß ich,
keine
der 80 Millionen
Bundestrainer. Ja, genau, in dem Fall eben 80 Millionen generell, oder?
Genau, ja.
So, die Mutter kommt dahinter. Hm. Achso.
Ist das der, der Theologie studieren wollte?
Boah, jetzt fragst du was.
Ich glaube ja, weil es war sie auch, die ihn ja, ihm ja gebeten hat, auf ihn aufzupassen, ne? Ich glaube, das ist die Mutter von dem. Ja, bei der Netflix-Verfilmung haben die das natürlich so gemacht, dass der Theologiestudent da seine, oder seine Zukunft, der zukünftige Theologiestudent, ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr parat, aber dass der seine Brille verliert und dann der Paul später die Brille im Matsch findet und so, ne?
Boah, also, ist aber auch eine starke Szene, wenn du es gut ausspielst.
Ja, doch, schon, ja.
Paul ringt mit sich.
Man denkt auch die ganze Zeit so, er rückt gleich mit der Wahrheit raus, ne?
Aber wir merken jetzt, dass er das, diese Lüge nicht für sie erzählt, sondern für sich.
Ja, ja, das ist ein guter Hinweis, ja. Jetzt dieses Zögern, ne?
Die Frage ist, warum zögert er? Zögert er, weil er jetzt diesen Schwur leisten muss, oder zögert er, weil ihm nach den Jahren in den Schützengräben nichts mehr heilig sein kann?
Ja, sehr gut, ja. Ja, finde ich gut. Ich finde auch seinen Gesichtsausdruck klasse. Also ist ja wirklich schon so, wir kennen ja auch bei Full Metal Jacket, sprechen doch über dieses 1000 Yards starren, ne? Dieses in die Leere blicken. Und irgendwie hat er das hier auch.
Ja, vor allen Dingen ist auch alles, was wir hier haben, ist so weit weg von dem, was er sonst die letzten Jahre gehabt hat, ne? Also
ja, ja. Hinten das Porzellanregal, alles schön sauber eingestellt, ne?
Diese Hoffnung überhaupt, den Krieg noch zu gewinnen, das ist ja auch so eine Sache. Mhm. Die sehen jetzt schon eher aus wie Schüler.
Mhm. Paul geht zurück in seine alte Klasse, trifft seinen Lehrer.
Ja, und da sitzt er in seinem alten Klassenzimmer, an seinem alten Platz.
Mhm. Und der Lehrer wiederholt im Prinzip das, was er damals auch schon gesagt hat, ne? Auch das Schöne ist, der Lehrer fragt eigentlich eine rhetorische Frage, wie geht's der Moral der Truppe, also ausgezeichnet, ne? Also weil er will eigentlich gar nichts anderes hören.
Ja, jetzt kommt die Liste der Gefallenen quasi.
Mhm. Hm.
Ja, und wir sehen, die andere hat er aus den Augen verloren, ne? Also, das ist ja auch so eine Sache, da kriegt ja auch entindividualisiert die Leute dann an der Front, ne? Man ist ja nur noch, man hat zwar noch den Namen, Aber das war's dann auch. Ne? Man trägt die Uniform logischerweise. Man ist man harrt da die ganze Zeit aus, man schmeißt die Granaten, schießt da rum, man wird getrennt, man landet im Lazarett, dann wieder nicht, dann wird man wieder dahin geschoben, dann wird man dahin geschoben, versteht die ganzen Befehle schon bald gar nicht mehr, die irgendwo von der URL kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo waren die denn? Die waren nicht in Berlin, ne? Die waren irgendwo im Rheinland, oder? Das Hauptquartier der OHL. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall will ich damit sagen, ne, das ist eben Teil dieser Entmenschlichung.
Ja. Zu dem Thema Anonymisierung, also Soldaten als Nummern und so weiter, das haben sie in der Netflix-Verfilmung, da haben sie das ja sozusagen so weit getrieben bis zum vereinbarten Waffenstillstand. Und da erzählen sie halt noch drüber hinaus sozusagen die letzten Stunden vor dem vereinbarten Waffenstillstand. Und da gibt's so einen General, der das halt nicht akzeptiert und will dann nochmal einmal kurz bevor die vereinbarte Zeit abläuft nochmal alles geben. Ne? Und natürlich fallen dann wieder noch ganz viele, also wirklich total bekloppt. Ich meine, es ist interessant zu sehen, aber wie gesagt, ich finde das als geschlossene Geschichte viel besser, weil der Netflix-Film, der endet auch nicht mit diesem Zitat dann später mit diesem Statusbericht von der Front, im Westen nichts Neues, sondern halt anders. Und jedenfalls haben die da einen jungen Soldaten dann, der nachdem sozusagen dann der Waffenstillstand gilt, bist du in Ordnung? Ja, dann mach dich nützlich und sammel die Plaketten ein. Ne? Und dann muss der halt da rumlaufen und von allen Gefallenen noch diese Namensplaketten abbrechen und einsammeln.
Ja, also was ja auch dann noch so eine Sache war, ist, wer hat eigentlich dann so, also dass dieser Krieg quasi ja immer sich selber schon perpetuiert, dass er auf jeden Fall immer weiterlaufen kann. Das sind ja auch so Züge, die wir hier sehen, dass der Krieg von jedem Sinn entkoppelt ist und einfach nur noch besteht, um weiter zu bestehen, was ja auch in diesem Abnutzungskrieg dann hineinläuft. Und es gibt ja auch durchaus in der Geschichtswissenschaft die Position, dass das Deutsche Reich so spätestens ab 1917 de facto eigentlich eine Militärdiktatur ist und keine Monarchie mehr.
Ja, Paul hat jetzt seine Mutter ins Bett gebracht und beginnt jetzt diesen Brief zu schreiben, den er dann aber am Ende zerreißen wird. Aber es ist eigentlich auch ganz schön, weil er hier nochmal mit seinem alten Leben sozusagen sein altes Leben wiederfindet in Form der Zeichnungen und so. Und das sagt ihm irgendwie alles nichts mehr.
Obwohl er ja ganz am Ende nochmal die Zeichnung sich ansieht vom Vogel. Die hat er ja behalten scheinbar.
Ja, und jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das jetzt durcheinander bringe mit der Netflix-Verfilmung oder ob es in dieser Version war, dass er am Ende nochmal einen Vogel zeichnet.
Also er hat am Ende, also wenn er stirbt in dem Film hier, hat er einen Vogel. Hat er den Vogel, glaube ich, vom Anfang.
Ach so, ich dachte, er sieht nochmal einen und stirbt dann. Also, aber vielleicht ist das aber auch da die Netflix-Verfilmung. Da müssen wir gleich nochmal drauf achten. Kannst mich ja dran erinnern, wenn wir das sehen.
Ja. Also ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, also die OHL, das Hauptquartier, das wechselte ständig. Also das war am Anfang in Koblenz, dann in Luxemburg, dann in Charleville-Mézières, dann in Schloss Pless in Schlesien, dann wieder nach Charleville-Mézières, dann wieder nach Schloss Pless, dann in Bad Kreuznach und in Bad Münster am Stein-Eberburg und dann in Spa und dann in Avesne. Also das, was wir auch teilweise gesehen haben. Achso, und ganz am Ende bis zum 11. Februar 1919 dann in Kassel-Wilhelmshöhe. Und dann noch nach Kolberg.
Ja, das ist ja hier so eine Art Abschiedsbrief, den er schreibt. Und er resümiert auch so, also er hat sich ja vorher mit seinen Büchern und den Zeichnungen und so weiter befasst und im Prinzip auch die Frage nach Sinn des Lebens gestellt. Und jetzt mit dem Krieg hat er die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich gar keinen Sinn gibt. Und er ist jetzt Soldat und fertig. Und sein Zuhause ist halt der Krieg.
Ja. Das zivile Leben bringt ihm nichts mehr, sozusagen.
Ja, aber er zerreißt diesen Brief. Aber gut, das sind die Worte, die, ja, er wollte es jetzt nur seiner Mutter nicht geben, aber für sich hat er die. Ja, für sich hat er die Worte schon gewählt.
Da haben wir das ja schon wieder, ne? Da hat er ja schon gesagt, ne? Die kommen aus dem Kindergarten und die sehen jetzt auch wirklich aus wie Kinder.
Ja. Ja. Aber das ist, deswegen finde ich es trotzdem, muss ich sagen, schon gut, dass die so älter sind. Also für den Kontrast.
Ja, aber das ist ja eigentlich das Falsche. Denn die sind ja eigentlich auch schon viel zu jung. Aber das wirkt
ja
nicht, ne?
Ja, ja, ja.
Also ja, eigentlich, ja, ja, entschärft es. Schon. Eigentlich, ja, entschärft es die Botschaft.
Ja, ja. Richtig, aber zum Ende hin sehen die halt älter und gezeichneter aus.
Ja, weißt du? Das verstehe ich schon.
Ja. Verbraucht, ja.
Ja, das verstehe ich schon. Also ich verstehe auch, warum man das, also ich verstehe es auch, warum man das gemacht hat, aus promotionstechnischer Sicht, weil es einfacher ist.
Natürlich, ja, ja, ja.
Aber dennoch finde ich es jetzt. Kann ich es ja trotzdem kritisieren.
Klar, auf jeden Fall, ja.
Da haben wir den Flammenwerfer.
Genau, ja. Ja, wir sehen den Flammenwerfer und aber dass sie auch so locker übers offene Feld da laufen, ne? Mhm.
War es gerade ein Friendly Fire im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, ja, irgendwie schon, ja. Aber ich muss sagen, das sah ein bisschen schlecht geschauspielert aus. Also ja. Man sieht so, wie er noch mit der Flamme so einmal so rüber.
Ja, ich sag mal so, schauspielerisch hat der, merkt man dem Film natürlich schon das TV-Niveau an, das muss man schon sagen. Gerade bei den jüngeren Darstellern.
Ja.
Ja. Und wir sehen immer weiter die Absurdität.
Mhm,
Denn immer noch bringt es überhaupt nichts. Was ja auch so eine schöne Sache ist, dieser ganzen Geschichte, ist, dass sie ja keine Handlung in dem Sinne hat, sondern ja, das sind ja einfach nur immer ja gefühlt so Tagebucheinträge aus dem Krieg.
Ja. Ja.
Und
das muss ich sagen, das haben die halt bei Netflix mehr versucht. Die haben halt versucht, eine Handlung reinzubringen. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja,
das ist tatsächlich schlecht.
Ja, genau. Ne, weil das wird dem Ganzen nicht so richtig gerecht. Mm.
Nee, das ist absolut schade. Das ist natürlich auch ein sehr schönes Bild, wo er gleich beim Rausstürmen noch gar nicht richtig aus dem Schützengraben raus ist und schon erschossen wird.
Mhm. Also, was sie zum Beispiel bei Netflix gemacht haben, ich hatte ja erzählt, vorhin, als wir die Gänse hatten, dass die da von einem Bauernhof geholt wurden. Und gegen Ende des Films kehren die halt genau zu diesem Bauernhof wieder zurück. Ne, und setzen da sozusagen die Handlung irgendwie wieder fort und so. Und das ist so, ja, ich finde, dass das geht so insgesamt ein bisschen an eigentlich dem Hintergrund
des Buches vorbei, ne? Dem Hintergrund des Buches, das du nie gelesen hast.
Genau, ja.
Ja. Das kann ich übrigens durchaus empfehlen sogar. Also es ist jetzt kein...
Ah ja, sehr gut, ja.
Also es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, gerade auch, weil es eben so ja, sich jeglicher Narration im engeren Sinne verweigert, ne? Und immer diese Einzelsequenzen da hintereinander spult und in der Ich-Erzählung auch ist. Und natürlich auch das, was da passiert, nicht immer einfach zu lesen ist. Aber
ja, gut, ja.
Trotzdem durchaus empfehlenswertes und immer noch wichtiges Buch. Auch schön, wie sie da jetzt über diesen Dingens da rennen, über diesen Stacheldraht.
Ja.
So, und hast du gesehen? Ist dir was aufgefallen gerade? Der Eimer mit den Rüben ist verschwunden.
Ach so, ja, stimmt, ja, richtig. Ja, das war mir beim ersten Mal gucken auch aufgefallen. Jetzt habe ich nicht mehr drauf geachtet. Wurde das erwähnt, dass der Waffenstillstand vereinbart wurde, oder ist das jetzt nur das Gefühl, was wir haben?
Keine Ahnung, kann ich jetzt so nicht sagen.
Weil es scheint ja jetzt so der Moment schon zu sein, wo eigentlich schon klar ist, dass der Krieg aufhören wird.
Puh, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wobei ich, ist das denn so? Also ich glaube nicht, dass das in der Geschichte so ist.
Ach so, vom Buch her, ja, oder?
Und auch nicht in dem Film hier. Ist das bei der Netflix-Verfilmung so?
Ah, okay, dann ist es...
Ja, okay, weil die ja auch weitergeht. Nee, also im Buch ist das nicht so.
Ja. Nee, genau, und das finde ich zum Beispiel bei Netflix auch ein bisschen schade. Ich meine, natürlich filmisch ist es interessant. Man will ja eigentlich wissen, wie es weitergeht. Aber, dass wir hier halt einfach so ohne Ergebnis rausgehen, das finde ich besser. Ja. Also nicht, dass ich das besser finde, aber...
Ja, es hat eine andere Wirkung.
Ne, für die Geschichte. Ja, genau, es hat eine andere Wirkung. Und im Prinzip hat das der Netflix-Film auch, dass Paul, ich glaube, auch den Cut oder einen anderen Soldaten auch noch ins Lazarett bringt und der das halt dann nicht schafft.
So, jetzt muss er ihn auch noch tragen.
Genau, und genau das machen die bei Netflix halt auch.
Während sie herum noch die Granaten einschalten. Nee, also das sieht mir nicht nach Waffenstillstand aus.
Nee, es war wohl auch so, dass der ja vereinbart wurde, aber halt mit Verzögerung. Mhm. Da war auch wieder so ein seltsamer Schnitt, ne? Ja,
wahrscheinlich auch wieder so eine Szene, die geschnitten. Ich kann es mich jetzt nicht mehr erinnern. Ah. Also ich habe das, ich habe ja in der Vorbereitung tatsächlich den Director's Cut mir angeguckt. Und also da merkst du es halt, weil da die Dialoge nicht synchronisiert sind.
Ah, okay, ja. So viel zum Thema Lazarett.
Das sind jetzt, ja, die Kirche scheint ausgebombt zu sein. Jetzt muss man halt die Zelle. Oder sie ist voll, aber ich glaube eher, sie ist ausgebombt.
Ja, oder so, ja.
Da sehen wir schon, wie behelfsmäßig die Laken gewaschen werden. Nee, sie ist voll, okay.
Ja, okay, stimmt, ja. Ja, hat sich umsonst angestrengt.
Auch der Mann so eine lapidare Anmerkung. Weil ich mich jetzt frage, woran er eigentlich gestorben ist, denn so heftig sah die Verletzung jetzt nicht aus, ne? Okay, ja gut, jetzt sieht man.
Ja, stimmt. Aber das ist cool, dass wir auch diese Verwunderung hatten. Aber er hatte noch eine Verletzung, die wir nicht gesehen haben.
Ja. Oder hat er ihn sogar damit gerettet, sozusagen?
Ach so, kann natürlich auch sein. Ja. Gloria in
Excelsis Deo. Ja, natürlich sehr schön in dem Moment. Das ist zum Beispiel auch eine Szene, die ich mir sehr gut in der Tschechoslowakei vorstellen kann, diese ganze Kirche, ne? Dass man die Kirche halt auch nicht aufgebaut hat, wieder oder oder hat halt verkommen lassen, weil man halt keine Religion wollte unter der kommunistischen Partei.
Und Paul ist am Rauchen.
Ja. Ein schneller, gnädiger Tod. So, und wir sehen, wie er da schreibt, völlig unbeachtet von allem. Ja. Mhm. Da noch sind Hoffnung und Hoffnungslosigkeit so ein bisschen im noch am Ringen, ne?
Man muss ja eigentlich sagen, dass das Desertieren so unter menschlichen Gesichtspunkten eigentlich das Vernünftigste und die einzige Lösung ist, ne?
Ja, ja.
Aber das System es nicht zulässt. Beziehungsweise dann entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Ja gut, die Frage ist halt, was für Maßnahmen werden ergriffen. Ne? Das ist ja, das war ja gerade die Diskussion, die wir vorhin mit dem Kriegsgericht auch hatten. Ne?
Ja, genau. Und ich glaube auch, wenn du dich schon so abgeschlossen hast, ne, dann ist das ja auch keine Drohung mehr.
Ja.
Und jetzt?
Jetzt haben wir wirklich ein Kind.
Genau. Und jetzt ist Paul sozusagen der.
Ja. Der die
Cut quasi ersetzt, ne? Und auch diese Kommunikation, ne? Also es ist wirklich stark, oder? Diese.
Wobei mir die Jungs jetzt schon fast zu jung sind, also. Das sind jetzt eher Leute, die hätte man vielleicht für den Volkssturm genommen, aber ich glaube nicht, dass solche Leute, die sind mir jetzt noch ein bisschen zu jung für die Front im Ersten Weltkrieg. Aber es dient wahrscheinlich zu dem Effekt, ich finde, das finde ich einen Ticken übertrieben dann.
Ach doch, dann ist es glaube ich hier, weil jetzt sieht er doch diesen, wir hören den Vogel schon, ne? Und Paul hört ihn. Und ich glaube, dann will er ihn schnell zeichnen. Da oben sitzt er auf diesem Baum. Und ich glaube, er steht dann gleich einmal auf. Und das ist natürlich dann tödlich.
Ja, und da vergisst er einmal, dass er im Kriege ist. Und das ist eben das, was ihn umbringt.
Ja. Ja, und fällt da in den Matsch zusammen mit dem Bild. So, das zum Beispiel finde ich auch klasse, der Heeresbericht.
Ja.
11. Oktober 1918 im Westen nichts Neues.
Wobei ich doch sehr interessant finde, dass es mit All Quiet on the Western Front übersetzt wird, denn ich finde, das ist nicht das Gleiche. Mhm. Also im Westen nichts Neues, mhm, sagt nicht darüber aus, wie es an der Westfront ist, sondern sagt einfach nur aus, dass sich nichts verändert hat. Während All Quiet on the Western Front ja schon auch eine Kategorie angibt, dass es offensichtlich nicht so schlimm ist.
Genau, es ist ja alles ruhig. Ne?
Ich würde mal... Ja.
Nee, aber genau deswegen ist sozusagen, finde ich, dieses Ende auch viel besser als bei Netflix.
Ich würde auch gerne mal gerade den Schluss des Buches einmal vorlesen, den letzten Absatz.
Sehr gerne, ja.
Also die Ich-Erzählung endet und dann kommt eben noch so ein Abschluss. Er fiel im Oktober 1918 an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf einen Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden. Er war vornüber gesunken und lag wie schlafend an der Erde. Als man ihn umdrehte, sah man, dass er sich nicht lange gequält haben konnte. Sein Gesicht hatte einen so gefassten Ausdruck, als wäre er beinahe zufrieden damit, dass es so gekommen war. Mhm. Und das ist ja dann auch so ein Thema, also Todessehnsucht ist ja auch ein Thema, was dann infolge des Ersten Weltkrieges und der Zwischenkriegszeit dann ja auch eine Rolle spielt. Und es gibt ja durchaus auch einige Denkmäler dann für die, oder Mahnmäler für den Ersten Weltkrieg, gerade hierzulande, die durchaus so ein Todessehnsuchtsmotiv auch drin haben. Mhm. Ja. Mhm. Das war der relativ kurze Anspann.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es großartig, dass wir diesen wirklich, würde ich sagen, pädagogisch wertvollen Film besprochen haben. Und ich würde gern auch noch mal so ein bisschen ein Schlusswort dazu zusammenfassen. Du kannst ja gleich gerne auch noch mal sagen, was du davon hältst. Also ich hatte den ja gewünscht zu schauen, weil ja jetzt die Neuverfilmung bei Netflix rausgekommen ist vor einiger Zeit. Und würde sagen, dass dieser Film mit dem Buch, ohne dass ich es gelesen habe, aber so was mein Eindruck ist, gerechter wird und technisch auf jeden Fall auch mithalten kann. Also ich finde jetzt nicht die Netflix-Verfilmung irgendwie besonders beeindruckender. Natürlich ist es bei Netflix interessant, dass wir am Ende noch die Verhandlung über den Waffenstillstand haben und auch den Einsatz der Panzer. Aber wie gesagt, das ist für die Geschichte, für die Eindrücklichkeit nicht gut. Allerdings würde ich schon sagen, dass sound- und tontechnisch natürlich Netflix deutlich besser ist als jetzt diese Version. Aber im Großen und Ganzen finde ich die im Westen nichts Neues Version von 1979 doch deutlich stärker. Ja, und ich finde es irgendwo einen beeindruckenden und weiß ich nicht, sprachlos machenden Film eigentlich, der einem diesen Ersten Weltkrieg irgendwie nochmal ganz intensiv nahe bringt.
Ja. Also ich finde, es ist eine solide Verfilmung auch des Buches, die auch durchaus den Schrecken, aber auch die Ausweglosigkeit dieses Krieges zeigt. Zur Netflix-Verfilmung kann ich natürlich jetzt nichts sagen, aber ja.
Aber so im Vergleich zum Buch vielleicht dein Eindruck?
Habe ich ja gesagt, ist eine solide Verfilmung des Buches.
So. Also würdest du schon sagen, es wird die Intention des Buches so schon gerecht.
Schon sagen. Oder hast du jetzt nach diesem Film Bock, dich für die Front zu melden?
Nein. Das habe ich ja auch schon während des Films gesagt, ne, dass ich, als die da in diesem Bunker waren unter der Erde, dass ich gesagt habe, ich möchte nie in dieser Situation sein. Ne? Ich möchte diese Situation nie erleben. Ich habe da null heroische Bedürfnisse oder irgendwas. Und ich glaube, das ist die Wirkung, die dieser Film auch und auch das Buch zeigen sollen.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts weiteres hast.
Ja, ich würde vielleicht nur noch mal einmal, erstmal natürlich vielen Dank fürs Zuhören und Mitschauen und diskutieren mit uns. Und noch mal ganz kurz den Hinweis auf unsere Steady-Seite geben. Da könnt ihr unseren Podcast nämlich mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Und ihr erhaltet, wenn ihr mögt, auch den Zugang zu unserem Discord-Server. Da könnt ihr mit uns auch diskutieren. Also vielen Dank für eure Unterstützung.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.